Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Kali nicht, Kalimera, Tiganis. Kannst du kein Griechisch oder was, Alter?
Nein, kann ich nicht.
Ich wollte hier in der Nationalsprache einsteigen. Ich bin immer noch in Griechenland, ja. Ich war kurz in Berlin, habe in Berlin eine Folge aufgenommen und jetzt wieder zurück in Griechenland. Hat mir gut gefallen. Das heißt, glaube ich, ich war aus. Ist auch hier so billig. Alter. Locker. Ist echt alles billig.
Ist auch so billig. Also,
das ist voll cool. Ja, das Ding ist so, du isst irgendwo für 8 Euro, haust dir so den Magen voll, ja, und dann gibst du den 10 Euro und die freuen sich voll. Du merkst richtig, dass sie so, oh, danke und so für, weil du 10 Euro, weil du 2 Euro Trinkgeld gibst und so. Also, das ist schon, du liegst am Strand, die bringen dir irgendwie Wasser, das Wasser kostet 50 Cent, so eine Flasche. Cola 2 Euro. Also, richtig hier, okay, mit Service und so, mit zum Strand bringen und so, so wie im Dönerladen. Also, es sind echt, sind schon coole Preise.
Perfekt.
Ja. Kann man nicht merken. Perfekt. Ja,
da überlebst du.
Ja. Perfekt. Aber
was ist da nicht zocken?
Heute ein bisschen
zocken da auch?
Hey, ich war im Casino. Das war echt ein Albtraum. Das war der totale Flop, weil die haben nur so Automaten und so diese komischen automatischen Roulette, wo du so um den Roulette-Tisch rumsitzt und die Kugel läuft aber automatisch. Und sowas spielen die da und ich bin da hingefahren 50 Minuten, weil ich dachte, die spielen auch Poker und so und da gibt's ganz normale Live-Games, wie das heißt, so Pokertisch und so. Aber gibt's da nicht. Und dann habe ich da weil du kriegst so einen Drink, wenn du dich anmeldest so. Und da hat er mich schon komisch angeguckt, als ich meinte, so eine Cola. Dann nimmt der im Casino, Alter, nimmt der so eine 0,5 Pepsi Plastikflasche, die noch nicht mal irgendwie frisch war, sondern wo halt irgendwie noch die Hälfte drin war und gießt mir so eine Cola ein, Alter, im Casino. Das sieht schon mal scheiße aus. Das Casino selber ist potthässlich. Du hast irgendwelche bemalten Pappwände, die so aussehen wie so eine Fototapete. Das sieht aus, als wenn die im Studio gerade so irgendwelche Pappwände aufgebaut haben, so sieht es da aus. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt trinke ich hier meinen Drink aus, schmeiß hier einen 50er in diesen Roulette-Scheiß, hab so auf 2 Zahlen gemacht, jeweils 2 Euro, und da kam eine Zahl. Und dann habe ich aus 50 habe ich 85 gemacht, und dann habe ich noch irgendwie 2-3 Mal rumgedrückt, immer nur 1 Euro, weißt du, damit ich nicht zu viel verliere, immer nur so auf eine Zahl, hab dann 2-3 Runden noch gespielt, hab meinen Drink, hab meine Pepsi ausgetrunken. Und mit den 35 Euro plus, die ich dann gewonnen habe, bin ich dann erstmal 20 Meter weiter und habe eine Pizza gegessen. Eine richtig gute Pizza, die Diavola. Richtig gut.
Für 5 Euro. Und hast 6 Euro gegeben, hast gesagt, Alter, hier, Trinkgeld oder
was? Die habe ich mir gegönnt. Nee, nicht da. Da war es schon ein bisschen teurer. Aber ich meine, am Strand und so weiter. Und im Supermarkt. Also alles, was du hier kaufst, ist halt recht billig. Da war ich halt richtig im Restaurant, okay, in der Hafengegend. Also so richtig in der Altstadt, in der größten Touri-Meile. Und habe insgesamt 15 Euro bezahlt mit einer PC Diabola und Cola dazu und Trinkgeld. Also, es geht schon.
Krass, Alter.
Ist nicht teuer.
Richtig krass.
Ja, und heute war ich auch wieder da.
Nicht schlecht.
Heute war nämlich der erste Tag, wo ich nicht am Strand war. Sondern heute habe ich so Sightseeing gemacht und habe die geile Idee gemacht, geile Idee gehabt, bei 13 Uhr, um 13 Uhr bei 35 Grad oben die höchste Spitze Korfus zu erklettern, weil das ist so ein Kloster. Und du musst halt 1000 Treppen hochrennen, immer so um so einen Berg rum, weil das Kloster ist ganz oben auf diesem Berg. Und das habe ich um 13 Uhr.
Das ist ja am Wandern, Alter.
Ja, das habe ich um 13 Uhr bei 35 Grad gemacht. Das war richtig schlau. Aber war eine geile Aussicht. Oben ist auch so ein Leuchtturm, so ein kleiner. Sieht schön aus.
Cool, Alter.
Glaubst du, Griechenland ist schöner als Italien?
Das Ventura-Ding. Genauso schön bestimmt. Überall gibt es schöne Orte.
Schön.
In Deutschland gibt es auch richtig schöne Orte. Ja.
Also du würdest sagen, Brandenburg ist genauso schön wie Rimini?
Brandenburg jetzt nicht. Anders schön.
Ach, Brandenburg, ne? Nicht.
Wenn du jetzt ein Tegernsee bist, hier in der
Brandenburg hat auch schöne Ecken, Freundchen.
Weiß gar nicht. Glaube ich.
Schöne Seen und so.
Glaube ich. Hinter Müller mal irgendwo?
Überall, wo unsere Hörer sind, gibt es auch schöne Ecken. Ja. Überall, wo unsere Hörer herkommen.
Oh.
Ja. Wir haben nämlich aus jedem Bundesland haben wir welche. Überall ist das.
Auf die ganzen.
Ja, Alessandro ist wieder am Start und wir haben gesagt, wir nehmen 2 Folgen auf, aber trotzdem haben wir die mal ein bisschen verteilt, weil ich ja mittlerweile dann auch zurück bin in Berlin und kann dann mit Lee aufnehmen, dadurch, dass wir einen gewissen Vorlauf haben, konnten wir da mal eine dazwischen hauen Und jetzt haben wir wieder die Urlaubsepisode Teil 2 mit Alessandro von Cinema Volante und WQÜF. Und ja, scheiße, jetzt wollte ich aus Verarschung dieses dieses Drei-Folgen-Format von euch nennen, ey, und es fällt mir nicht ein, wie es hieß, ey. Film gequatscht. Nee, Mann, wie hieß das nochmal? Wie hieß euer Format, ey?
Nachbrückenfilm mit Marilyn Monroe.
Manche mögen es filmisch.
Ja, den hast du letztes Jahr
Das war's.
Genau.
Ja.
Sehr gut, 100 Punkte. Das wäre
krass, ja,
wenn das im Quiz kommen würde irgendwo. Das würdest du nicht wissen, ey. Das wäre heftig, ey. Da würdest du dir aber so ins Bein beißen.
Aber gut, kannst du dich an jede Serie erinnern, die irgendwann mal mit zwei Folgen irgendwie dann baden gegangen ist und die dann aufgehört haben? Man erinnert sich ja schon
wenn
an die Sachen,
so
die ein bisschen
okay
länger
sind. Waren, aber wenn die richtig ja, geil war, wie die, dann...
Ne? Schließt dir aus, dass irgendwann mal ein Comeback
gibt? Wir sind das Firefly.
Ja, vielleicht gibt es irgendwann mal ein großes, so eine große Samstagabendshow dann mit dem Format, also so als Comeback, so wie Friends Revival.
Ja, genau.
Dann folge ich euch auch wieder.
Podcast ein.
Dann folge ich euch auch wieder mit dem Weg-Spannhausen-Account. Ja, was soll ich denn da so einem toten, Account da folgen und so? Wir versuchen ja schon ein bisschen exklusiv hier unsere hier Leuten zu folgen bei Instagram. Und das sind alles filmrelevante Leute. Deswegen, also nehmt es nicht persönlich, wenn wir euch privaten Hörern nicht folgen, weil das sind alles Leute, die irgendwas mit Film oder Podcast zu tun haben. Und ja, manche übrigens filmisch drei Folgen, dann kam kein Content mehr. Die Instagram-Seite dient doch nur jetzt, damit Haka noch eine siebte Seite hat, womit er irgendwelche Sachen liken kann und sich selber bewerten und so. deswegen sind die Seite noch da. Ja, aber jetzt habe ich so viel gequatscht, jetzt erzähl du mal ein bisschen alles andere. Ich muss hier auch mal ein bisschen zu Wort
kommen. Oh, ich habe nichts zu erzählen. Komme eben von der Arbeit, nervige Gäste immer, wie es immer ist.
Gibt's denn keine coolen Gäste? Ralf hast du auch kennengelernt im Restaurant, oder?
Ja.
Der war noch ein Gast.
Es gibt auch coole Gäste, natürlich gibt's coole Gäste, genau so. Aber die Nerven stechen immer irgendwie hervor, ne? Wie das so ist. Hab heute wieder welche rausgeschmissen. Andere am Telefon hat genervt, so wir hatten so Bestellstopp, ne, so zum Mitnehmen machen wir da so wenig nebenbei und wenn ich, ne, weil wir hauptsächlich Restaurants sind natürlich, ne, für die Gäste da, und da können wir nicht so viel annehmen und dann fragt ich mich am Telefon, sag ich so, tut mir leid, wir können nichts mehr annehmen und so, ne, was zu tun? Ja, haben die das mit dem Chef besprochen? Und so, sowas kommt dann und so und ich so, bin jetzt, was ist denn das für Frage, was ist da los so mit den Leuten und so, ich check's nicht und so, ne, aber wie die das, an welchem Ton die das sagen, ne, und andere habe ich rausgeschmissen, weil die vorm Urlaub, bevor wir weg waren, hört sich dann an La Palia an, ne, La Palia an.
Ja, yeah.
Da haben wir, gegenüber ist so eine Psychotherapeutin, die hat eine Einfahrt, weil du, die ist ja so eine Einfahrt. Und das Restaurant war voll, ne? Draußen voll und drinnen auch und so, ne? Also es war alles zugeparkt, alles Parkplätze, Straße und so weiter. Und die kommt jetzt angefahren und kann nicht auf ihren Parkplatz fahren, weil da zugeparkt ist. Mit so einem riesigen, diesen scheiß Porsche SUV da. Und die hat auch noch so Zeug, was sie aber raus, was sie hier sagt, manchmal, die muss was raus aus dem Auto, muss reintragen, bla bla. Und dann fragt sie so ganz lieb, anstatt direkt einen Anschlepper zu fragen, ist bestimmt hier bei euch ein Gast und so. Und wir fucking fragen laut, keiner merkt so, checkt so. Wir gehen da zu jedem Tisch einzeln und fragen, ist das ihr Auto? Und so weiter. Und keiner sagt, von keinem ist das Auto. Und wir wundern uns und so. Und dann denken wir so ein bisschen weiter, so ein bisschen Wald und Spielplatz. Dann dachten wir, okay, sind das irgendwie Freunde, Gäste von irgendjemanden hier zu Besuch und sind da hinten und so. Und sie sagt so, dann ist mein Vater, hat das Auto genommen von ihr und ist dann so halb über das Beet gefahren und ist über den Bürgersteig irgendwie, dass sie da reinkommt und so, ne? Das ist der dann so, ne? Weil sie sagt schon so, ne, ich mach extra euretwegen nicht, ne? Dass sie direkt einen Abschipper, weil ich will auch die Gäste nicht verscheuchen und dies und das, ne? Und voll super, lieb ist die und so, bla bla, ist auch nicht so lange da. Ja, so, und dann war das so, ne? Und dann am Ende kommt ein Gast dann bei uns rein ins Restaurant, also nach innen, von draußen und sagt so, wisst ihr was? Die neben mir saßen, die haben das Auto gehabt. Die spinnen doch und so, ne? Der ist richtig sauer gewesen und so, ne? Weil er es auch erst nicht gecheckt hat. Dann war echt ein Tisch, der quasi neben dem Auto fast so war ungefähr. Also der hätte schon so sehen müssen, wenn da Leute sind, ne? Da möchte jemand reinfahren und sagst, okay, ich fahre jetzt an der Seite mit dem Wagen und so, ne? Damit er reinkommt, ne? Und hab gesehen, dass da sowieso Garagen waren und so. Und nee, die haben auch noch, die haben direkt gefragt, die haben gesagt, nee, das ist nicht unser Auto. Was für Wichser, oder? Was ist so, ich weiß es nicht gleich, das ist ein richtiger Wichser und so, ne? Und anstatt da, so. Ja. Und die kannte ich natürlich, die kommen selten, aber die kommen manchmal, sind natürlich so möchte gern reiche Heinis und so. Und die kamen jetzt dann heute und die habe ich erstmal dann, habe ich gesagt, tut mir leid, ihr dürft ja leider nicht mehr so Hausverbot.
Ihr seid hier nicht erwünscht.
Gesagt und so, ne? Ja, und dann weißt du was, da wollte ich das noch leugnen erstens so, ne? Was war das denn für ein Auto und so, ne? Porsche und so, ne? Und was steht so um die Ecke da hinten, so, da steht dieses scheiß Ding aus, so, ne? Was wir dahinter gesehen haben. Hm. Und, ne? Also es war wirklich, und das geht einfach nicht, so dieses direkte Anlügen und so, solche Gäste wollen wir nicht haben und das geht einfach nicht auch so, wie wir sind und so. Da habe ich mich erstmal mega aufgeregt und das hasse ich auch eigentlich und so, ne? Obwohl ich die auch
ja,
sowieso
vor allem hätten die sich entschuldigt oder weißt du, oder wären die irgendwie entgegengekommen, ja. So hätte man ja noch irgendwie was machen können. Aber wenn die auch noch so auf Blöde kommen.
Aber auch so, ganz ehrlich, Gäste, ja, ne? Es war nicht. Wie gesagt, wenn man da steht, man fährt weg, ist alles gut. Die meisten Gäste, die dann so irgendwo stehen, wenn viel los ist, vor so einem Auto, die fragen immer, ey, ich stehe davor und so, und ist das okay? Und sagen wir, ja, wenn da jemand kommt, der sagt schon Bescheid, ne? Was ja selten ist, sonst würden wir gar nicht jetzt sagen, dass er stehen soll. Ja, das ist selten. Aber jetzt war es halt der Fall und so, ne? Weil die da auch gerade neu eingezogen ist, die bringt noch viel dahin und so, ne? Und dann aber, wenn ich dich jetzt direkt frage, ne? Die Frau möchte da rein, ist das ihr Auto und
dann
so.
Ist wirklich
du musst nur kurz, du hättest ja nicht mal wegfahren müssen. Du hättest ja kurz raus und dann wieder zurück rein, und hättest auch stehen können erstmal und so. Ne? Ja, Kopf, nee, das ist heftig und das passt auch zu denen. Und den habe ich schon fast geglaubt, weil ich so geleugnet habe, dann glaube ich den schon fast, weil die so ich verliebt sind, so arrogant und egoistisch ich bezogen, dass ich den glaube, dass sie das wirklich vergessen haben einfach. Weißt du? Dass sie solche Arschlöcher sind und so. Das ist richtig, richtig krass und so, ne?
Ja, da habe ich auch schon einiges erlebt. Ich meine, ich bin ja auch Gastrokind und da kommt auch manchmal so ein Typ alleine ins Restaurant, frisst sich voll, bestellt das teuerste Steak und dann so, ja, ich habe kein Geld. Mhm. Also so wirklich so beim Zahlen. Oh, wow. Nee, ich habe nichts dabei. So auf die Blöde so von wegen, du hast dich jetzt voll gefressen und so.
Mega.
Und mein Vater ist voll ausgerastet. Ja. Also der hat ihn dann, hat natürlich seine Taschen durchsucht, hat seine Uhr irgendwie abgenommen und so, weißt du, hat die da behalten und so. Und weil er weiß genau, das sind so Ausländer, die rufen nicht die Polizei. Italiener, Serben, die rufen jetzt nicht die Polizei und machen irgendwelche Aufnahmen, sondern die regeln das, die sagen dann entweder Scheiß drauf, weißt du? Und darauf spekuliert er, aber mein Vater hat nicht Scheiß drauf
so
gesagt,
wenig,
sondern der hat ihm. Ja. Ist den Aufwand nicht wert.
Art, ne?
Genau. Und ich kenne auch keine Ausländer, die zum Beispiel die Polizei rufen, weil jemand zu laut ist. Das macht kein Südländer, ruft irgendwie die Polizei, wenn einer irgendwie nebenan Musik anhat oder so. Das ist so, das ist halt so eine deutsche Marotte. Sondern entweder toleriert man es, weißt du, man akzeptiert es, oder man geht halt rüber und klingelt halt kurz und sagt so, ey, Amigo, ich muss hier schlafen oder so. Aber das sind so alles Sachen so. Also es ist ein bisschen Mentalitätsfrage. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, wir hatten auch so einen Garten, wo Leute dann draußen gesessen haben und dann sind die dann abgehauen, sind die über den Zaun gesprungen. Und da ist auch mein Vater das eine oder andere Mal dann richtig dahergejoggt, wo die dann abhauen wollten. Also, schon mies, was du in der Gastro alles erlebst.
Ja, und das ist ja mit Vorwand, wie du sagst, Rumsti, der hat ja nicht vergessen sein Geld, sondern der hat ja mit Vorwand so gemacht und denkt dann so, ach,
voll frech.
Jetzt 20 Euro, 25 Euro, was auch immer, ne, sagen die eh nichts und so und dann lassen sie mich gehen, so ungefähr.
Ja, aber so richtig so ins Gesicht so, ja, nee, ich hab nichts dabei, so, weißt du, das ist ja dann, das ist ja auch richtig mies, so, weißt du, das ist ja dann doppelt scheiße.
Was du auch sagst, ne? Deswegen, das ist ja eher so die Art schon fast so, ne? Das ist ja das Beschissene auch, dann die das machen. Und das andere Ding ist halt, mit Italien, was du sagst, oder südliche Ländern, oder eigentlich so fast alle außer Deutschland, gefühlt immer, ne? Ist es halt so, deswegen glaube ich auch, sind die anderen ein bisschen gesünder, ne? Überall ist ja Stress und so, ne? Weil in Deutschland ist ja der Stress pur einfach, ne? Alle machen sich nur kaputt und so. Wir sind ja nur sowas, das heißt, typische Nachbarding, ist einer zu laut, ist die Hecke ein bisschen zu weit, ist der Rasen oder Neid auch immer hier, ganz viel Neid auch so, ne, bis in den Tod und so, ne, der hat das Auto, dies und so, das hat der dann wieder gekauft. Und in Italien, zum Beispiel jetzt, wo ich es halt kenne, die sind halt voll direkt und offen, die sagen das dann und so. Das ist ja dieses Typische, wo immer so auch diesen Film sind, ne, die schreien sich an und so, und danach haben sich wieder lieb, weil die sind immer direkt und sagen, du bist ein Arschloch oder was soll das hier? Und fertig. Und
dann sagt er, okay.
Genau, und hier wird das in sich reingegraben oder hinterrücks dann die Polizei gerufen oder so lang gesammelt, bis sie dann den erstechen oder so, was weiß ich so ungefähr, ne? Und deswegen ist ja auch so diese Stressbomben und so und alle können nicht mehr, weil sie auch immer so alle so ein Bild halten müssen, was nicht zu halten ist eigentlich und so, ne? So ein Falsches von sich und so, ne?
Ja, in Deutschland ist man immer schnell so, mit Polizei rufen und irgendwelche Leute, ey, sag mal, dass es so Deutsche gibt, die durch die Straßen gehen und irgendwelche falsch geparkten Autos aufschreiben, Alter. Stell dir vor, das würde irgendwo anders, in irgendeinem südländischen Land, würde einer rumrennen und würde irgendwelche parken Autos. Der Polizist würde sagen, Alter, verpiss dich so, was willst du hier?
Weißt du,
in Deutschland müssen die das aufnehmen und so, wo ich denke, Alter, was?
Ja, der Schwiegervater kam gerade, ne, das ist in Gütersloh, das ist ja die Nachbarstadt hier und so, ne? Da kommt auch Ralf und so, ne? Und der sagt, da ist einer, den kennt jeder auch, der fährt rum mit dem Fahrrad und meldet das der Polizei. Und die Polizei muss dem nachgehen, wenn einer falsch steht und so, und muss dann ein Knöllchen geben. Ja, die müssen das halt machen, auch wenn sie so wichtig ist. Und dann ist es zum Beispiel auch ein Restaurant, und da ist so, sind die so mit die Parklücken halt schön mit weißen Streifen so, ne, was du auch in Deutsch unbedingt brauchst, sonst kannst du nicht parken. Und selbst das kriegen sie kaum noch hin und so. Wenn du keine weißen Streifen hast, dann haben die meisten Deutschen Probleme gefühlt und so, ne? Also das ist richtig heftig jetzt, oder? Egal. Auf jeden Fall ist da noch, wo du denkst so, okay, da ist jetzt noch ein Parkplatz, aber da sind keine Streifen mehr, weißt du? Keine Parkstreifen. Mhm. Und das ist auch mitten im Vorort und so. Es ist jetzt nicht so, dass du in den Innenstadt bist oder so. Und da weiß keiner von den Gästen, die ins Restaurant gehen, dass das kein normaler Parkplatz ist. Und die denken so, hier geht's einfach weiter. Aber der schwätzt die an. Und der Besitzer vom Restaurant ist natürlich auch voll abgegangen. Und so, ne? Weil der will immer hinter dem her, weil das verjagt die Gäste, weil die nicht mal checken, dass da kein Parkplatz ist und denken immer, wenn ich da parke, kriege ich hier die 40 Euro Strafe und so.
Ja, ne? Natürlich verjagt er die Gäste, weil die das sagen halt so, ja, das ist so verrückter, der da rumgeht. Logisch. Aber es ist nicht so schlimm wie in Amerika, weil da geht's ja direkt vor Gericht. Also in Amerika sind sie ja sofort irgendwie, wenn der Nachbar irgendwas macht, versuchen sie ja da irgendwie Tausende oder Millionen von Dollar rauszuschlagen mit irgendeiner komischen Pseudoklage. Ja. Soweit geht's ja meistens nicht, aber es ist so ein bisschen Amerika-Light.
Richtig. Gut, dass wir alle Ausländer hier sind und so hauptsächlich in den Podcasts. Aber echt, ne? Guess mal ehrlich. Guck mal, ich Italienisch, du Jugoslawisch.
Und ich aus Griechenland und du aus Deutschland.
Schweiz. Ja, genau. Ja. Warte.
Vier Länder.
Manu, Portugiese, Hakan, Türke. Haben wir überhaupt irgendwas? Ach doch, Peter ist ja...
Peter Brasilianer. Ja. Peter der Brasilianer ist auch noch am Start.
Das ist auch gut, Alter. Ja.
Braun gebrannt bei Rio de Janeiro.
Das war jetzt so... Alter, wir kommen in die Teufelsküche, so, das war allgemein dann hier mit Deutschen und so, das ist ja auch mal Quatsch. Man sagt das nur so gerne immer, weil man sich aufregt, was ja auch Blödsinn ist und so, ne? Man sagt so, die Deutschen oder so. Das sind ja alle Menschen, überall sind die gleichen Idioten.
Ja, ja,
so
natürlich sind das aber nicht überall. Also unsere Hörer schon mal gar nicht, die sind ja auch alle cool. Die wissen ja auch, was ich meine. Nein,
die sind ja cool.
Deutsch.
Sind ja das Ausländer.
Deutsche sind ja auch nicht gleich Deutsche. Aber du hast ja schon...
Das Klischee von
Deutschen. Ja, aber bei einem Volk kannst du ja schon sagen, es gibt ja eine gewisse Mentalität oder so. Ja, da wehrt sich Lee jetzt auch mal dagegen, wenn ich das so verallgemeine, wenn ich sage, dass Spanier halt teilweise schon viel Temperament haben. Da sagt er, ja, ich kenne auch Schweden, die Temperament haben, und ich kenne auch Spanier, die halt eben kein Temperament haben. Hat er ja recht, aber irgendwie,
ja.
Wenn du siehst, wie sich zum Beispiel die Griechen hier unterhalten oder Araber unterhalten, dann denkst du auch, die kriegen sich jeden Moment in die Haare und dann reden die übers Wetter, wenn du es übersetzen würdest, weißt du? Und das hast du in Deutschland eher selten,
genau,
dass jemand so lautstark übers Wetter redet, dass du denkst, die kloppen sich gleich.
Gestikuliert also das und richtig.
Jetzt denke ich mir, genau, das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern es gibt ja schon bestimmte Sachen, die sind ja nicht Klischees, sondern das ist bei nicht allen so, aber bei vielen.
Ja, so. Wie man sagt, ne, Klischees kommen ja irgendwo her, ne?
Ja, ja.
Apropos. Eben.
Aber apropos. Auch hier wieder. Nicht die Banausen-Hörer und Hörerinnen. Die sind besonders. Die sind stark. Und wollen wir mal in die Filmrezension reingehen, weil ich habe einen von dieser Sorte, von diesen starken Banausen-Hörern. Und noch stärker sind diejenigen, die Banausen sogar supporten. Und einer meiner liebsten Supporter, ich habe eine Menge liebste Supporter, aber der gehört schon auch dazu, ist unser Kumpel Daniel.
Ja.
Und pass auf, Daniel hat einen besonderen Status. Daniel ist der erste Supporter bei Steady gewesen. Und der kam, pass auf, aber der kam, glaube ich, im Januar 2021. Und im Juni 2020 haben wir Patreon und Steady gleichzeitig gestartet. Und dann kam immer wieder so kleckerweise, kamen natürlich unsere Leute erstmal hier so aus unserem Umkreis, weißt du, die uns bei Patreon gesponsert haben, dann also hier so Erik und Konsorten. Dann kamen noch so ein paar andere, die größtenteils immer noch dabei sind. Und bei Steady ist nichts passiert. Da war die ganze Zeit tote Hose, so wie heute mit den Kommentaren. Weißt du, jetzt mittlerweile so, jetzt sind ungefähr gleich viele Leute bei Steady und Patreon und trotzdem ist bei Patreon irgendwie ständig Alarm in den Kommentarspalten und bei Steady ist es voll ruhig.
Okay.
Und Daniel war der Erste, der uns bei Steady Support hat, wo wir gesagt haben, Alter, endlich kommt mal einer zu Steady. So, weißt du, es hat ein halbes Jahr gedauert und da hatten wir schon bei Patreon so ein paar Leute. Gut. Und und supporten uns immer noch. Also schönen Gruß an Daniel. Du hast einen besonderen Platz in unserem Herzen. Und Daniel hat uns im Mai 2022 ein Los reingeworfen. Und das haben wir in dieser großen 20er-Erziehung mitgezogen. Und von diesem Film habe ich noch nie was gehört. Deswegen war ich gespannt auf die Sichtung. Bin völlig neutral hier reingegangen. Ist übrigens auch das letzte Los, was Daniel uns reingeworfen hat. Also ist jetzt 15 Monate her. Also Daniel, wenn du uns noch irgendwie 14 Lose reinwerfen willst, ist kein Problem. Sag Bescheid. Das ist tatsächlich das aktuellste Los, was ich von ihm, glaube ich, mitgekriegt habe. Und es ist ein Film von 2018, über den ich rede. Und sehr interessant sind die Produktionsländer, die hier drin stecken. Kolumbien, Dänemark, Mexiko, Schweiz, Deutschland und Frankreich. Und der Film, über den ich rede, heißt Birds. Ja, der Film, über den ich rede, heißt Birds of Passage.
Oder nicht gehört, glaube ich.
De Verano heißt der, weil es wird auch Spanisch teilweise in diesem Film gesprochen. Du hast noch nie was davon gehört.
Nee.
Hast du schon mal was von dem Film gehört? Wie heißt der nochmal? Warte mal. Der Schamane und die Schlange.
Nee, glaub nicht. Kommt mir bekannt vor, aber ich glaube nicht. Das ist einfach nur so wenig.
Okay, ist nämlich.
Ich glaube nicht.
Ist nämlich auch von den beiden, die diesen Film hier gemacht haben. Okay.
Okay.
Zur Story. Bin mal gespannt, ob ich dir den schmackhaft machen kann. Oder vielleicht mochte ich den ja gar nicht. Das wirst du herausfinden, weil du musst ja die Punkte wieder raten am Ende der Rezension. Und du bist ja wieder Vertretung für Lee. Also wäre cool, wenn du dir diesmal wieder nicht so viel Mühe gibst. Also, kurz mal zur Einordnung. Weißt du, was Wayuu sind?
Wayuu?
Oder wo die herkommen, oder wo die leben.
Das sind doch diese Wayuu. Rinder. Sind das nicht diese Rinder?
Ich weiß nicht, ob es auch Rinder sind. Also pass auf, ich buchstabiere mal. W-A-Y-Doppel-U.
Ja, das sind für mich Rinder, diese Büffel, aber egal.
Das sind Büffel, Alter. An was denkst du denn gerade? So Knus oder was?
Sind das Indianer oder was? Entschuldigung, indigenes Volk hier aus Amerika oder was?
Jawohl, jetzt bist du auf der richtigen Spur. Also die Wayuu sind ein indigenes Volk in Südamerika, genauso. Die haben ihre Bräuche, die haben Staatsoberhaupt, was sie so ein bisschen vertritt. Die haben für ihre kleinen Völker, haben die immer einen Boten, der neutral zwischen den Familien und den anderen Stämmen vermittelt. Der darf auch von den anderen nicht irgendwie angegangen werden oder so. Der ist halt neutral. Und haben so traditionelle Trachten, die haben so Gesichtsbemalung. Und wir steigen direkt im Film ein mit so einer Sequenz, wo nämlich eine junge Dame verheiratet werden soll. Die heißt Saida. Und diese junge, schöne Frau lebt in einem von diesen Stämmen. Und dann gibt es so einen rituellen Tanz, wo sie halt so ein rotes Gewand trägt und hat sich auch so das Gesicht angemalt. Und dann wedelt sie so ein bisschen mit diesem Gewand, so mit ihren Armen. Und so ein Typ läuft rückwärts von ihr weg, während sie praktisch im Kreis immer so auf ihn zurennt. Und wenn der Typ dann stolpert oder auf den Boden fällt, dann hat er verloren. Dann kriegt er sie auf jeden Fall nicht.
Witzig.
Dann kommt der Nächste.
Das ist ja cool.
Und das erinnert auch so ein bisschen an dieses Birds of Passage, weil diese Bewegung von ihr erinnert auch so ein bisschen an einen Vogel. Weißt du, der so mit den Flügeln schlägt und der so ein bisschen wild um sich rumschlägt. Also das heißt, es könnte eine Erklärung sein im Laufe des Films.
Jetzt klingelt's, okay.
Also ein, zwei Leute fallen hin. Dann kommt Rapayette. Was ist der jetzt wieder? Ey? Du lasst mir meine Rezension aus. Ey. Was habe ich gemacht?
Ja, aber das sagst du dann, okay. Ein, zwei Leute fallen hin. Das war einfach nur, nicht drauf eingehen, wenn ich doof lache kurz. Das war nur, weil das war nicht so witzig.
Ich bin irritiert.
Und dann so, ja.
Was ist, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ich mache irgendwo eine Hochzeitsrede und dann lacht da irgendwie einer voll laut. Ist doch klar, dass du mich da aus dem Rhythmus bringst. Ey. Junge.
Ist doch voll schön.
Du musst schon sehen, wenn du rezensierst nachher, Alter. Du musst schon sehen, was ich da mache. Ich bring dich richtig raus. Also, dann kommt Rapayette. Und Rapayette ist ein Typ, der ist Neffe von einem von den Stammbewohnern. Das heißt, der wohnt da auch nicht so richtig, sondern ist halt so zu Besuch, besucht seinen Onkel. Und der sagt, alles klar, ich muss die haben. Und dann steigt er in diesen Ring und tanzt mit ihr und behauptet sich gegen sie. Und bevor dieser Tanz dann zu Ende ist, flüstert er so ins Ohr, du gehörst jetzt zu mir. Also, er weiß schon genau, was er will.
Welche Zeit ist denn das, Guess? Zu welcher Zeit spielt denn das?
Kann ich dir genau sagen, dieser Film fängt 1968 an und geht bis 1980. Okay. Das heißt, er erstreckt sich über 12 Jahre.
Okay.
Also, Saidas Mutter sieht schon, dass Saida schon ein bisschen fasziniert ist von dem, aber sie weiß, der Typ ist so unter dem Niveau von einer Klasse, von den Familien. Der weiß, der Typ wohnt noch nicht mal hier in dem Dorf und die hätte sich halt eine bessere Partie für ihre Tochter ausgedacht.
So ein Penner-Macho.
Ja, so ein bisschen, genau. Und dazu muss man sagen, dass ihre Mutter auch so schamanisch unterwegs ist. Das heißt, die sieht in ihren Träumen halt so böse Omen, was irgendwie neue Personen angeht. Es gibt auch so zum Beispiel hier auch wieder die Symbolik von einem Vogel, der auch immer wieder ins Dorf zurückfährt, wo sie sagt, das ist ein schlechtes Omen, dass dieser Vogel jetzt nochmal zurückgekehrt ist und wieder in diesem Dorf ist. So ein ziemlich bunter Vogel mit so einem roten Kopf. Und deswegen will sie ihn loswerden. Und das macht sie, indem, wenn du einen Bewerber hast, der verheiratet werden soll, dann darf der Stammeshäuptling oder halt die Mutter derjenigen, die verheiratet werden soll, darf demjenigen sagen, was er mitbringen soll als Mitgift. Das heißt, der muss erstmal liefern. Mhm. Und sie haut eine übelst große Mitgift raus, wo klar ist, dass der nicht die Kohle hat oder irgendwie die Möglichkeiten hat, das zu besorgen. Also irgendwie, keine Ahnung, 30 Ziegen und 5 Esel. Und dann gibt es so Ketten, die du bei verschiedenen Völkern kriegst. Da sagt sie zum Beispiel so 10 Ketten. Und normalerweise sagst du so, ja, bring eine Kette mit und 2 Esel und 3 Ziegen und wir sind im Geschäft, so, weißt du? Und sie haut aber so eine Summe raus, die er eigentlich unmöglich kriegen kann.
Okay.
Und Rapayette ist aber entschlossen, dieses Mädchen zu heiraten. Und er will alles tun, um halt diese Sachen zusammenzukriegen. Und der ist befreundet mit einem kleinen Gangster namens Moises. Und hier werden schon die Kulturunterschiede klar, weil Moises redet Spanisch, weißt du, so wie die in Kolumbien, so diese normalen Südamerikanischen. Also der hat nichts mit diesen Stämmen zu tun. Der ist halt so modern, weißt du, läuft mit modernen Klamotten rum. Und das mögen die traditionellen Völker der Bayou natürlich nicht. Weil für die ist er so ein Stadtaffe, weißt du? Und deswegen halten die den auch so für schlechten Umgang.
Okay.
Und dann sitzen die in so einer Bar und überlegen sich halt, wie sie die Kohle zusammenkriegen sollen. Und dann kommen 2 Amis, die dann so im Friedenskorps arbeiten und fragen nach Gras. Und fragen so, ja, sag mal, wo können wir hier Gras besorgen? Und Rapayette weiß, dass sein Onkel Drogen anbaut. Und der sagt, okay, pass auf, wir kommen hier ins Geschäft. Viva la Kapitalismus oder Viva la Kommunismus, sagt der Amerikaner. Und Rapayette antwortet dann, oder sein Kumpel, nee, Viva la Kapitalismus. Bleib hier, wir besorgen dir dein Zeug.
Geil, ja.
Und dann besuchen die den Onkel, der hat Drogen anbaut. Und der wird dann bald auch sein Lieferant in größerem Stil. Weil er kriegt durch diesen besagten Drogenhandel, das wird dann größer. Und dadurch kriegt er sein Mitgift zusammen. Das heißt, die verdienen dann irgendwann in kürzester Zeit so viel Kohle, dass er halt besagte 10 Esel und 30 Ziegen und die ganzen Ketten irgendwie besorgen kann. Und steht dann vor der Tür und sagt, sie ist jetzt meins. Und dann wird das tatsächlich so ein Drogenfüller, aber mit indigenen Völkern in Kombination. Ja, das ist super interessant, weil sein hitzköpfiger Partner ist nämlich das komplette Gegenteil von ihm, weil er ist sehr besonnen, er ist überlegt, weißt du, er reagiert halt nicht über und sein Partner ist halt so einer, so ja, jetzt haben wir Geld, so weißt du, wir können jede Frau kriegen, die wir wollen, genauso, also so einer, wo du genau weißt, okay, der ist der Joe Pesci, weißt du? Der ist halt so ein Pulverfass. Der kann jeden Moment hochgehen.
Okay. Ja.
Und dann fängt er an, Leute zu töten. Und als der erste Mord passiert, will halt Rapayette mit ihm nichts zu tun haben. Und dann entsteht natürlich ein Konflikt, der gefährlich ist. Weil er nämlich seinen Partner loswerden will. Und dann gerät die ganze Situation außer Kontrolle. Und dieser besagte Partner von ihm sollte auch nicht der Letzte sein, der wegen seinem Charakter für Probleme sorgt, weil es gibt auch jemanden Angeheirateten aus der Familie, der später in seiner Gang ist, der sorgt auch nochmal für extreme Probleme wegen seinem Charakter. Und dann haben wir so die Strukturen von einem Mafia-Film. Also es ist so, wie wenn du Scarface jetzt mit, als wenn Scarface jetzt mit Apokalypto und ein Baby macht. So musst du dir den Film vorstellen. Das heißt, du hast die Strukturen wie bei Donnie Brasco, Goodfellas und Scarface, aber das Ganze spielt in Kolumbien im Dschungel. Und beleuchtet natürlich, deswegen Start 1968 bis 1990, beleuchtet natürlich auch die Anfänge vom Drogenhandel in Kolumbien. Weil in den 80ern kommt natürlich diese Pablo Escobar-Geschichte, da wird das natürlich richtig groß. Und wir sehen hier, wie das Ganze anfing. Weißt du, wie das im Dschungel so zwischen irgendwelchen indigenen Stämmen, wie die anfangen langsam so mit ins Drogengeschäft einzusteigen. Aber auch hier wird es mindestens genauso blutig wie in den besagten Vorbildern. Das ist natürlich, ich sehe hier auch Narcos drin, so die Serie, und das ist richtig gut, Alter. Ist richtig gut. Hat mir mega gefallen.
Ja, jetzt muss ja man aber zusagen, Genre an, so, ne?
Ja, aber er ist ruhig. Also er ist sehr brutal, er ist blutig, aber du hast auch viele Momente, wo du halt diesen Stammesoberhaupt, wo der halt auf einer Klippe sitzt und halt irgendwelche Lieder singt und so, weißt du? Also es hat so ein bisschen was von dieser Vergleich zu Apokalypto ist halt, kam ihm halt mal wieder. Das hat so ein bisschen den Feel. Mhm. Aber dazwischen hast du auch Maschinengewehre oder Leute, die umgenietet werden oder umgebraucht werden aus irgendwelchen Racheaktionen und okay. Flugzeuge, die halt abheben, um nach Amerika irgendwie Drogen zu überfliegen und so. Und das ist richtig geil. Geht 125 Minuten. Und wenn man das mag, ist das ein richtig guter Film. Also für manche ist der vielleicht zu langweilig oder du hast natürlich auch zum Teil diese Wayuu-Sprache, die auch speziell ist. Das ist kein Spanisch, sondern das ist halt eine Sprache, die übersetzt werden muss. Du hast die ganze Zeit Untertitel mitzulesen. Und das gefällt vielleicht nicht jedem, aber ich habe auf jeden Fall jetzt Riesenbock auch hier Der Schamane und die Schlange zu gucken. Den haben wir auch im Lostopf übrigens. Und den hat auch Daniel reingeschmissen. Insofern cool. Bin ich mal gespannt, weil die beiden, die diesen Film hier inszeniert haben, die waren verheiratet. Das ist Ciro Guerra okay. und Christina Gallego. Die waren verheiratet, dann waren die auch wieder geschieden. Das ging irgendwie ganz schnell. Aber die haben in der Zeit, wo die verheiratet waren, oder auch danach, weiß ich nicht, haben die auf jeden Fall zwei, drei Filme gemacht, die sehr, sehr gut bewertet sind und die so auf Festivals gut liefen. Und Birds of Passage
gut.
ist einer von denen. Hört sich das interessant an für dich?
Weil erstmal sieht das voll interessant an und dann frage ich mich, also du sagtest ja, der macht das ja eigentlich ursprünglich für seine, ne, um diese Dings da zu bezahlen und so, ne? Also die Heirat und so, ne? Ja. Dieses, wie heißt das nochmal?
Ne? Mitgift.
Mitgift. Ja, Mitgift, genau. Ist es jetzt denn so, dass das trotzdem immer noch seine Motivation voll ist oder ist er dann so voll in dem Gangster-Ding drin? Also spielt diese Liebe dann noch eine große Rolle so die ganze Zeit oder wechselt das dann wirklich so genre-technisch irgendwie?
Ja, also sie bleibt natürlich an seiner Seite, aber er steigt nicht aus dem Drogenhandel raus, drücken wir es mal so aus.
Okay.
Er will natürlich
also er hat
nicht
sie quasi, ist, also, ja, okay.
Ja, ja, aber er will natürlich dann nicht in eine kleinere Bude umziehen, okay. sondern das wird immer größer. Die bauen dann irgendwie, die bauen auch so eine Scarface-Villa okay. da in die Gegend, weißt du? Und okay. weit und breit ist da nichts, das ist nur Wüste. Ja, ja, und dann wohnen die in so einem richtig krassen Gebäude. Aber was krass ist, die bringen halt so diese westliche Welt und Drogen in ihr indigenes, traditionelles und gläubiges Volk mit rein. Und du weißt schon von vornherein, das ist keine gute Idee. Und du weißt von vornherein, das wird eine Lawine geben, die halt, aus der es kein Zurückkommen gibt. Und es gibt hier echt einen krassen Bodycount. Also hier bleiben einige auf der Strecke. Und,
okay, krass.
Es gibt nicht viele Lichtblicke hier in diesem Film, dann im Laufe des Films, weil du weißt genau, okay, die reiten sich immer weiter rein mit ihnen, mit dem, was sie machen. Und, das ist gut. Das ist wirklich gut.
Cool, ja. Sehe ich gut an.
Kann ich sehr empfehlen und bin Daniel sehr, bin ihm sehr dankbar für diesen Film, weil ich wäre nicht drauf gekommen. Ich habe davon nichts gehört, groß. Wahrscheinlich wäre er mir vorbeigegangen, wenn ich irgendwo gehört hätte. Ja, keine Ahnung, irgend so ein kolumbianisches Wayuu-Volk. Hätte mir den Trailer angeguckt über dieses tanzende Mädchen und würde denken, ja gut, muss ich wahrscheinlich nicht sehen. Und dann hätte ich einen geilen Film verfasst.
2018 auch so aktuell, ne? Hört sich auch so ein bisschen an, als wäre er aus der Zeit aus den 80ern oder 90ern, aber okay, geil.
Ja, die haben das. Oh Mann. Die haben halt diese alten Drogengeschichten, die ja immer nach einem bestimmten Muster ablaufen, weißt du, so von wegen Aufstieg und Fall. Haben die halt in ein anderes Szenario gepackt und sind halt an die Anfänge gegangen. Ich meine, wie viel Drogenfüller kennst du aus Kolumbien, weißt du, hier, da gab's doch den hier mit Tom Cruise zum Beispiel, wo der mit dem Flieger auch irgendwie da anfängt, so, weißt du, irgendwie Sachen zu transportieren. Ja. Da gab's Scarface, es gab Narcos, es gab 1000 Filme, die irgendwie dieses Thema behandeln. Snowfall. Auch die Serie.
Blow und
genauso.
So, ja.
Blow. Aber dass jemand an die Anfänge geht, wo es wirklich so die ersten Typen sind, die so auf die Idee kommen, ja, eigentlich könnten wir ja so ein bisschen Gras verkaufen und so und das Ganze dann so richtig groß wird und international und dann gibt's natürlich Tote, das ist schon geil. Das ist definitiv ein anderer Ansatz.
Drogenhandel, Origin Story. Sehr gut.
Ja. Handelt ihr unter vorgehaltener Hand auch mit Drogen in eurem Restaurant?
Vielleicht.
Ich stelle schon heiße Fragen, oder?
Unser Essen ist die Droge. Guess, unser Essen ist die Droge. Das ist so gut, so lecker, das ist wie eine Droge. Das ist das.
Ist das Restaurant Fassade für Geldwäsche?
Wir sind doch kein Lotussee, kein China-Restaurant.
Ach so. Ah, Racial Profiling, okay. Wäre es ein chinesisches Restaurant, dann wäre es Geldwäsche, aber so. Ja, du hast ja eigentlich beantwortet, weil du gesagt hast, dass das bei euch ja immer ausgebucht ist und dass ihr nicht mehr liefern könnt, weil die Tische alle voll sind. Normalerweise, wenn du so diese Geldwäsche-Restaurants hast, dann sitzen ja da 7 Tage, sitzen da 2 Leute drin oder so. Ja.
Das ist was
okay,
jedenfalls
hast du noch Fragen?
Dann sofort und denkst so, wie kann das sein? Ja, was fandest du nicht so toll? Also ich meine, du sagtest jetzt, er wird ein bisschen langsam erzählt, könnte deswegen langweilen irgendwie, ne? Aber dich hat das ja nicht gelangweilt. Du fandest das trotzdem die ganze Zeit spannend, nee, oder?
Mich hat es nicht gelangweilt. Ich will nur den Leuten irgendwie, weißt du, wenn einer jetzt Scarface und Goodfellas seinen Lieblingsfilm zählt und der hört jetzt mal einen Vergleich, dann guckt er sich den an und denkt so, Alter, was ist denn das? Das ist ja ganz was anderes. Deswegen will ich hier nochmal vorheben, dass es halt auch diese mystischen Träume gibt, weißt du, diese Schamanen, die halt dazwischen immer wieder singen und diese Bräuche von diesem Wayuu-Volk. Also es ist, wir sind nicht in Chicago oder in New York oder so, sondern wir sind halt in Kolumbien in den Bergen. Das meine ich, das muss man halt wissen. Aber ich mochte das. Ja.
Cool.
Sonst noch Fragen?
Ja, dann. Nee, hab ich nicht. Bin
dann
gedingst.
Bis bedingst. Dann bringe ich die Punkte. 7,5 von IMDb. Metascore 85, Alter. Das ist schon gut. Und Letterboxd 3,9.
Alter Falter.
Das ist jetzt auch nicht so schlecht.
What? Krass, Mann.
Ja, Mann.
Boah. Dann sage ich, du bist bei vielleicht ungefähr in die Richtung gehend. Das ist immer das Problem. Ich sag, du bist bei 8.
Ja, den habe ich nochmal aufgewertet. Tatsächlich um 1/2 Punkt. Ich war nach der Sichtung erst bei einer 8 und habe dann heute nochmal auf ein 8,5 korrigiert, weil ich den schon echt, auch im Nachgang fand ich den richtig geil. Also,
schön.
Fast wär's der richtig gewesen, aber tatsächlich noch die 0,5 rangehangen. Insofern,
Daniel, gestern war ich richtig quasi.
Gestern wär's der richtig gewesen. Wenn wir gestern noch eine Episode aufgenommen hätten, wär's der richtig gewesen. Ja, Daniel, 8,5. Vielen Dank dafür. Schönen Gruß. Weiter so. Also, der Typ, der mir so eine Filme hier reinschmeißt, ja, der macht seit 15 Monaten, bringt er mir keine Filme mehr in den Lusthof, ey. Stattdessen muss ich hier den Scheiß von Dennis ziehen und mir Big Trouble in Little China angucken. Also, Daniel, mach was.
Ja, der hat gewartet jetzt darauf, dass du was von ihm ziehst und besprichst und so. Wenn das gefällt, dann weiß er, welche Richtung er weitergehen soll.
Vielleicht ist das gespannt, so. Ich glaube nicht, dass da so ein System hinter ist, aber... Also auch an diejenigen, die mal ein paar Lose verpassen oder die mal einen Monat nichts gemacht haben, ihr könnt die auch gerne nachreichen. Das ändert für uns gar nichts. Ist ja euer gutes Recht. Ihr habt ja auch jeden Monat bezahlt.
Das ist nett.
Und jetzt, Freunde von Cinema Volante. Mein Freund Alessandro mit seiner Rezension.
Ja, ich bring dir was. Ich bring dir was im Film. Erste Stück von mir. Aus dem Jahr 1994. Von dem Regisseur. Nee, wie soll ich anfangen? Es spielt noch Regisseur Giuseppe Tornatore. Kennt man. Habt ihr schon ein paar Sachen gemacht, glaube ich? Cinema Paradiso habt ihr gemacht, ne?
Den hatte Lee, ja.
Bitte? Lee?
Ja, Lee hatte den, ja.
Okay.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Kennt so eine, ne? Ausland-Oscar-National links gekriegt und so, ne? Für solchen Film. Der ganze Film und ist auch einfach so ein kinoliebendes Ding und so weiter. Und zwei Filme später kam der hier, nämlich auf Deutsch eine reine Formalität, una pura formalità, mit Gérard Depardieu, den magst du ja auch hoffentlich so ein bisschen, oder?
Ja.
So französisches Kino, so ein bisschen oldschool. Der hat ja auch ein paar Thrillers gemacht und so, ein Krimi und so weiter, Noir-Filmchen. Und Roman Polanski, die beiden in der Hauptrolle.
Oh, okay.
Not bad.
Jetzt muss ich mal direkt fragen, weil jetzt habe ich ja den direkten Vergleich zu Lee. Ich habe neulich einen Film gebracht von 1980, diesen Lulu, den ich auch erwähnt habe, den wir in der Support-Episode hatten. Und ich meinte zu Lee, dass die weibliche Hauptdarstellerin und die männliche Hauptdarsteller 1980 schon große Stars waren. Und wenn ich heute zu dir sagen würde, zähl mal die 5 bekanntesten französischen Schauspieler und die 5 bekanntesten Schauspielerinnen auf, dann wären die beiden dabei. Und er hat sofort gesagt, Isabelle Huppert. Und lag damit richtig. Die ist die weibliche Hauptrolle. Und bei den männlichen Hauptrollen ist ihm keiner eingefallen, weil er meinte, die ihm einfallen, sind alle tot. Und ich habe Gérard Depardieu gesucht. Und da meinte Lee, der ist aber kein Star mehr. Wo ich zu ihm meinte, Digga, der dreht 3 Filme im Jahr und der ist super präsent auch noch. Also nicht, was er privat macht, das ist wieder was anderes. Aber der ist doch immer noch eine Größe, oder? Wenn du jetzt 5 bekannte Schauspieler aufzählen würdest, sagt man nicht, dass da Gérard Depardieu dabei wäre.
Aus Frankreich.
Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, zähl mal 5 der größten Stars in Frankreich auf.
Ich habe aber auch nicht mehr so viel. Also, ja klar würde ich den irgendwie, würde ich vielleicht drauf kommen. Ich weiß nicht, jetzt hast du es halt so gesagt und den habe ich natürlich jetzt im Kopf, weil ich den gerade gesehen habe und so, ne? Ich weiß es nicht, weil der eben so mehr macht, eher so Schrott kann man jetzt auch nicht sagen, aber so kleine Filmchen macht und so, ne, ganz locker weg.
Ich rede aber nicht von international, ich rede von der französischen, also der spielt auch diesen Maigret und so, diesen Inspektor und so. Also der ist ja da richtig erfolgreich.
Ja, okay. Nee, das wusste ich nicht. Das weiß ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht.
Der ist aktiv.
Dass er sowas, also, so eine Schiene hat.
Der ist immer noch. Der ist immer noch recht groß. Der hat halt privat eine Menge Schwachsinn gemacht, aber trotzdem ist er für mich ein Star. Aber gut.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich wollte nur wissen, ob du das.
Naja, auch so wie Steven Seagal hier so mit Putin halt irgendwie auf Kumpel und russische Staatsmündigkeit angenommen, hat irgendwie ein Flugzeug gepinkelt. Ach so, und
das
habe
ich doch
sowas.
Mal gehört. Okay, ja, ja. Naja.
Also so privat ist ja, schon komisch unterwegs.
Ja, ist immer so, wie denkst du dann, wenn du sagst, die fünf Größten, denkst du dann immer noch so, dass dann die haben Power und dann sagt man, oh, Gerard Depardieu war immer so der große Künstler international und so, ne, und ja, und jetzt hat er mit, ach, vergiss mir den Namen, heißt egal.
Ja gut, die beste Zeit ist auch vorbei von ihm, da habe ich ja Lee zugestimmt, dass das nicht seine beste Zeit gerade ist, ist klar, aber er ist trotzdem noch definitiv eine Größe, also man kennt ihn. Ist ja auch egal.
Der kennt ihn auch einfach noch.
Schön Gruß, Lee.
Das zählt ja dann auch.
Ja. Ne? Cool, jetzt hast du auch einen Film mit ihm. Na, dann bin ich mal gespannt.
Ja, witzig, okay. Wer hattest du denn gerade jetzt letztens? Ja, witzig.
In der Support-Episode,
ja. 94, war so knapp kurz vor Mann mit der eisernen Maske und so, der mittlere DiCaprio wahrscheinlich und so, ne?
Mhm. Stimmt, da war auch einer der Musketiere.
Portos war da, glaube ich. Egal, auf jeden Fall. Fängt die Geschichte hier so an, dass wir aus einer Ich-Perspektive so Giallo-Slasher-mäßig jemanden durch den Wald gehen sehen. Es ist dunkel, nebelig und das geht wirklich lange. Also wirklich lange sehen wir aus Ich-Perspektive wie eine Langlatsch. Bis wir einen Schuss hören und dann irgendwann Gerard Depardieu sehen, wie er durch diese Waldwege irrt. Die Polizei fährt ihn fast um, er ganz verwirrt und sie nehmen ihn erstmal mit auf das Revier. Und dieses Revier ist alt, kaputt. Da muss ich mir vorstellen, so richtig, so, das sieht, also es ist 94 gedreht, ne, es wirkt so wie so 80er Jahre, so im Hauch von den 70ern. Es regnet die ganze Zeit, es regnet und regnet, man hört es die ganze Zeit hinten, manchmal donnert es auch. Und durch die Decke, durchs Dach regnet es die ganze Zeit. Überall stehen so kleine Töpfe und so weiter, ne, wo es reintropft. Okay. Sie geben ihm erstmal eine Decke, setzen ihn hin. Und er ist aber die ganze Zeit so ein bisschen so, Gerard Depardieu-mäßig schon fast, so ein bisschen Arschloch, so ein bisschen wild und so, ne, was soll das hier und so, ich will gehen und so, ja, sie haben keine Papiere dabei, wir müssen sie hier behalten, das geht nicht anders, das ist eigentlich reine Formalität. Darum geht's immer so, wie der Film heißt und so, ne, das ist nur formelles, wir, ne, beschuldigen sie, bla, bla. Aber irgendwie ist es komisch, es passt nicht ganz und er weiß auch nicht, was er da macht, er weiß auch nicht ganz, wie er da hingekommen ist in der Straße und was da passiert ist. Hm? Das ist auch so das Ding, was er noch selber rausfinden will. Da wird ihm zum Beispiel warme Milch gebracht und er schlägt diese warme Milch einfach weg, ne, wo der Typ so lieb ist und so einer von den, der da sauber macht, eigentlich nur in diesem schon schlossartigen Polizeirevier, mitten im Nirgendwo ist das so. Weißt du, als wäre so ein Schloss mitten im Wald und das halt total vermackelt und alt. Ne? Dann sagen alle jetzt, ne, wir warten jetzt, bis der Kommissar kommt und dann schauen wir weiter, der weiß, was zu tun ist. Es wird gewartet, irgendwann erscheint der Kommissar und das ist natürlich Roman Polanski. Und Roman Polanski ist hier mit ihm halt wirklich die Hauptrolle und liefern sich so ein Dialogduell. Also es ist ein Kammerspiel. Und Roman Polanski findet raus, beziehungsweise Gerard Depardieu sagt erst, ich bin Onoff, der große Schreiber. Das ist ihm wieder eingefallen. Und Roman Polanski sagt, ja, was für ein Zufall. Ich bin ein großer Fan von diesem Autor und kenne alle seine Bücher, auswendig fast schon und so, sagt er, ne? Und dann versucht ihn dann herauszukitzeln, ne? Sagt er ein paar Sachen und so. Und ich habe den auch schon auf dem Einband gesehen, sie sehen nicht aus wie er. Und dann will das Gerard Depardieu halt langsam dann doch irgendwie, obwohl er die ganze Zeit so mürrisch ist und keinen Bock hat und einfach nur angepisst ist und nicht gleich direkt sagt, irgendwie, keine Ahnung, was aus dem Buch zitiert oder dergleichen, um das zu bestätigen. Ist das so ein kleines Spielchen und so weiter. Ne? Irgendwann findet er, kann er was rezitieren aus seinem Buch und dann sagt er, okay, sie sind's und ja, ich habe mich rasiert, sonst sehe ich anders aus. So halt, ne? Und was ihn selber Gerard Depardieu komisch findet, dass er sich, dass er rasiert ist und so, dass er der Bart ja ab ist und sonst immer mit Bart rumläuft und so ein Riesending. Und dann kommt so der Fanboy raus von Roman Polanski. Und dann ist es trotzdem, ja, ist doch alles super, dann sagt Gerard Depardieu, dann kann ich ja jetzt gehen und so, ne? Sie wissen, wer ich bin und so. Er sagt so, nein, nein. Wir müssen warten, bis die Leute dann ihren Ausweis finden, da, wo sie sagen, dass sie so wohnen und so weiter, ne? Das ist eine reine Formalität. Wir können halt nicht anders und so Bürokratie und so, ne? So geht das die ganze Zeit. Und der ganze Film spielt dort die 1 Stunde 48 Minuten, spielt halt dort, während es die ganze Zeit regnet. Und es hat halt dieses ganze Zeit, dieses Giallo, also jetzt in Italien ist es dann natürlich ein Giallo, weil es ein Krimi ist und so, und dann jetzt nicht, was für Deutsche jetzt ein Giallo wäre oder so im Ausland. Es ist halt so Noir, mit ein bisschen Trill und so, ne? Thriller. Weil Giallo ist gleich definiert mit einem Thriller. Und die Atmosphäre, die die ganze Zeit da spielt und wie die beiden miteinander spielen, Roman Polanski und Gerard Depardieu, ist halt mega. Macht richtig Spaß. Mhm. Also das bockt schon. Die Dialoge sind toll. Tornatore inszeniert das wirklich feinfühlig mit schönen Kameraschwenks und so. Alles wirkt auch nicht für sich selbst stehend. Man ist da die ganze Zeit drin. Die anderen Polizisten sind toll. Sergio Robini spielt einen, so ganz lieben und so weiter auch, ne? Den kennt man jetzt aus Italien, so aus Romantik und Komödien und so, den kennt man hier nicht so richtig, so ein schlagsiger Typ. Dann haben wir da so eine alte Vitrine und Gerard Depardieu schaut die ganze Zeit nach diesem Wein und so, dass er irgendwas haben will. Und das wird alles so ein bisschen so Kleinigkeiten werden so stark filmisch in den Fokus gesetzt und so, ne? Und man denkt so, alles ist so bedeutungsschwanger, man weiß nicht, was ist da los? Ist er jetzt wirklich der Autor oder nicht? Was wie Roman Polanski und so? Das ist so ein bisschen Mystery die ganze Zeit dabei. Also es ist ganz spannend und so, ne? Und es findet dann auch heraus, dass, wie der Schuss, den wir am Anfang gehört haben, dass halt auch jemand gestorben ist. Und jetzt noch die Frage, hat er damit zu tun? Das geht dann auch so weiter. Aber er kann sich auch fast nichts erinnern, irgendwie, was da passiert ist.
Versuch, ein Versuchspiel.
Genau. Die Musik ist von, dreimal darfst du raten,
Ennio Morricone.
Ennio Morricone und seinem Sohn Andrea Morricone, die hier wieder ein Soundtrack machen, ne? Das ist einfach so vielseitig, ne? Alter, was er alles gemacht hat, ist so heftig und so, ne? Ich habe ja immer noch die Doku hier von ihm, diese Special Edition, muss das immer noch gucken und so. Ich traue mich schon fast nicht, weil das so schön ist, bestimmt. Und der hat den, haben hier einen Track gemacht, Ricordare heißt der, also erinnern, was ja auch hier, ne, der Fall ist, weil er will sich erinnern und so und die wollen herausfinden, was los ist. Und da singt zu diesem Song, zu dem komponierten Track von Andrea und Ennio Morricone, geschrieben von Giuseppe Tornatore. Das hier ist auch geschrieben und geschnitten und gefilmt von Giuseppe Tornatore persönlich. Wird gesungen von Gerard Depardieu auf Italienisch.
Oh.
Und das ist so, okay. Alter, der Song, der Track ist so schön und so gut. Und der kommt auch 2 oder 3 Mal, wenn ich mich richtig erinnere, kommt der vor. Also, der ist was ganz Besonderes, so der Film auch. Ich weiß nicht, ob der jeder kriegt, aber das ist schon fast, ich will nicht sagen, dass der. Also Cinema Paradiso steht für sich und so, ne, weil so liebes Kinos halt so predigt und so schön ist und auch da die Ennio Morricone Musik, was er zu Filmen sagt. Aber das ist schon, wenn einer mich fragt, Giuseppe Tornatore, dann würde ich jetzt fast sagen, das ist der Film von ihm. Das ist ganz heftig. Echt, ja? Also das ist richtig krass. Ich war richtig überrascht. Ich wollte immer sehen. Habt ihr jetzt geguckt vor einer Woche oder so? Hä? Entschuldigung, ja.
Il Postino ist aber nicht von ihm, oder? Das war ein anderer.
Nee, das nicht. Nein, das ist nicht von, ich weiß jetzt nicht von wem, fällt mir gar nicht an, aber nicht von Giuseppe Tornatore.
Okay, alles klar, weil den habe ich da auch zugeordnet.
Nee, das ist nicht, also können wir gleich mal gucken, nicht, dass wir hier so einen Quatsch reden und so, ne?
Also viel früher war es nicht, der war es in 80ern, glaube ich.
Ja, guck, weil der erste Film war ja Cinema Paradiso, das war sein erster Langfilm, so Feature-Film. Ne, erste, der war 89 oder 1990 oder so, ne?
Ach, so spät, okay.
Ja, so spät. Und damit hat er direkt den Oscar für den internationalen Film gekriegt. Krass, ne?
Nee, ich dachte, er hat schon vorher 70er, 80er und so, hat auch schon Filme gemacht. Krass.
Nee, das so Kleinigkeiten und so, aber sein erster, so richtiger Tonfilm und so weiter, sein Featurefilm und so war der. Also jetzt, einen hat er noch ihm vorgemacht, so einen längeren, aber das war, ich weiß nicht, was, ein Studentenfilm. Ich habe mich jetzt auch nicht so wieder so richtig damit befasst, ne, dass ich wieder voll drin bin. Er hat gar nicht insgesamt überhaupt nicht viel Filme gemacht, ne? Ist ja Witz, ne? Er hat ja diesen Film mit Tim Roth gemacht, den ihr auch mal besprochen habt, glaube ich. Den ihr kacke fandet. Oder lief fand den kacke? Ich weiß nicht mehr.
Ich fand ihn gut, der, lief fand den kacke. Die Legende des Ozeanpianisten.
Ozeanpianisten, genau, Ozeanpianisten.
Ja, ja. Ich mochte den sehr.
So war es.
Stimmt,
ne?
Ja.
Genau. Was wollte ich jetzt sagen?
Okay, das war ein bisschen. War ich jetzt? Ist ja auch abgefahren. Hier, Il Postino war anscheinend ein amerikanischer Regisseur oder ein englischer, Michael Redford.
Ja, genau.
Ich dachte, das wäre auch so ein italienischer Star-Regisseur gewesen, aber. Krass. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das so ein Engländer gemacht hat.
Und da sind halt so schöne Dialoge, also sie sind wirklich so gut, die ganze Spannung zieht sich daraus. Das können manche langweiligen und so, aber die Atmosphäre ist halt so toll. Und dann sagen die so Sachen, dann Roman Polanski fragt ihn dann sowas, ne? Fragt ihn wieder, zum Beispiel, was er gemacht hat letztens oder so, ne? Ist egal warum. Dann sagt er, Depardieu, Interviews sind überflüssig. Da kommt jemand, um was zu fragen, was er bereits weiß, um das für Genügen zu hören, wie man es wiederholt. So kleine schöne Sachen und so sind da. Und wie das Gerard Depardieu sagt und so, das gefällt mir so geil. Und dann fragt er auch so, schreiben Sie ein neues Buch? Fragt ihn natürlich auch so als Fan und so. Und er sagt so, dass er kein neues Buch, man schreibt nicht, wenn man schreiben will, man schreibt, wenn man schreiben muss und so, ne? Also, ich weiß nicht, die kommen da noch besser und so. Ich habe die jetzt auch nicht wieder genau, die sind jetzt paraphrasiert, eher, aber ey, das sind mega Sachen, ich find's richtig schön. Und ich habe auch nur so eine olle alte DVD. Und der kam auch nur 2016, habe ich dann nochmal nachgeguckt, ne, weil ich dann auch das Blu-ray jetzt haben wollte, kam der nochmal raus. Und das erste Mal in Deutschland, also das ist dann auch die DVD. Und der ist überall nur gebraucht zu kaufen und so nochmal, ne? Also so ja, ein toller Film auch, ne? Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Ja, du hast ihn zum ersten Mal gesehen, ne?
Also, ich habe zum ersten Mal gesehen. Und jetzt ist das Ding, ich will das ja nicht immer sagen und so, auf der anderen Seite, bis die Leute den gucken, haben die das auch wieder vergessen. Der Film hat, Megatwist. Den man wahrscheinlich auch vorhersehen kann, aber trotzdem, wie er sich auflöst und was für eine Idee dahinter steckt und so. Deswegen will ich den unbedingt nochmal sehen, weil der hundertprozentig vielleicht sogar besser ist dann. Auf jeden Fall anders. Also der macht so ein bisschen Gänsehaut in jeder Hinsicht und so, weil er ist ein kleines Kunstwerk. So, er ist so philosophisch, will er was erzählen über bestimmte Dinge auch und so irgendwie und entertaint dabei und sogt dann. Das ist so richtig geil, wenn der Samstag auf einmal läuft, der Samstagnacht im Fernsehen, du schaltest so ein, denkst, was ist das? Dann bist du da voll drin. Und es ist voll gemütlich und kuschelig und so. Das ist halt richtig geiler Noir-Triller, also wirklich.
Kuschelig.
Mir hat der voll gefallen, ne? See.
Ja, das, du klingst begeistert.
Ist so das Ding. Ja, ich bin begeistert. Und sonst habe ich, glaube ich, nichts zu sagen. Also basiert auch auf dem Buch. Ursprünglich. Nee, Quatsch, das nicht. Nein, Entschuldigung. Basiert nicht auf dem Buch. Nein, das war ein anderer Film, den ich heute habe.
Kann passieren, weil wir haben ja heute drei Filme. Kann man schon mal durcheinander kommen.
Ja, besonders wenn man in relativ kurzer Zeit erst dann alles so raussucht oder nochmal guckt oder so nochmal, weißt du, so, dann ist es manchmal echt heftig so.
Manchmal ist es so. Außerdem bist du ja auch nicht gewohnt, ja. Normalerweise recherchierst du ja nicht so viel, sondern interpretierst mehr deine Filme und gehst einzelne Szenen durch und redest ja mehr über deine Eindrücke in deinen Formaten, als jetzt groß Funfact zu bringen und so. Namen zu droppen, genau. Das ist ja eher nicht so deins. Aber nicht wir sind unbedingt. Bei Hause. Wir lieben Namen und Zahlen. Das ist unser Ding.
Ja, jetzt, so hilft sie es auch nicht. Es ist nicht so, dass ich gar nicht immer gucke oder überhaupt was oder mich dafür interessiere auch, ne? Also, das wird
aber bei Deliverance so mache ich so wie bei Suspira. Ich werde da nicht recherchieren, irgendwie, was wer wo gemacht hat. Ein paar Sachen weiß ich noch irgendwie durch Lies Erzählung, weil der den rezensiert hat. Da habe ich noch so ein paar Sachen im Hinterkopf, aber ich werde jetzt nicht da irgendwie groß Funfacts oder so raussuchen, sondern da werden wir schön den Film auseinandernehmen.
Ja, vielleicht reicht das, ja. Wer weiß.
Aber natürlich reicht das.
So, willst du Punkte hören oder müssen wir was wissen, Gis?
Ne, ich will die Punkte. Ich habe da was, ich habe da eine Punktezahl im Kopf.
Okay. Also, IMDb 7,6. Metascore 74. Letterboxd 3,8. Also ganz gut. Ja. Und jetzt ganz bist gut, du dran.
Also vielleicht schätze ich dich ein bisschen zu euphorisch rein, aber soweit ich gehört habe, hast du nicht ein negatives über diesen Film vor dir gegeben?
Ja.
Möchtest du mich jetzt während der Ausführung korrigieren? Nee, das ist unfair, komm. Weil du bist ja für die. Also ich hätte dich auf eine 10 getippt.
Ah, nee, ich bin bei einer 9.
Bei der 9, ja, der muss sich ja nicht entschuldigen.
Ist ja, okay. Tut mir leid, ey. Ja, ich habe nichts negativ. Ich war jetzt so in diesem Positiv-Sog. Und manchmal bin ich ja wie jetzt letztes Mal bei Gran Turismo so negativ Hate und vergesse dann, so ein bisschen zu sagen.
Ja, siehst du, da hast du umgekehrt. Da habe ich dich wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig eingegliedert. Da warst du ein bisschen positiver. Weil bei dir bin ich halt eher so aufrunden nach oben, weißt du, weil du bist ja schon einer, der, wenn ein Film halt Spaß macht, kriegt halt von dir volle Punkte. Auf so, weißt du. Und
das Problem ist,
ich dachte, das wäre einer von denen.
Durch auch gerade WQF-Guests und so und die ganzen Sachen versuche ich mich so ein bisschen runterzuschrauben. Das ist ein bisschen doof, ich weiß, aber ich versuche da so ein bisschen.
Was schreibst du dich denn? Schraubst du dich denn selber runter, wenn du es nicht willst? Du musst ja nicht die gleiche Punktevergabe machen wie Hakan. Ja, weißt du? Du so machst es ja nach dir.
Ich finde, das ist so der bessere Film und besonders und so, weißt du, und so auf eine coole Art. Aber Cinema Paradiso gebe ich zum Beispiel 10, witzigerweise. Obwohl ich sage, das ist Giuseppe Tornatore's besserer Film hier. Wie er den inszeniert.
Ja, weil er wahrscheinlich da nochmal, aber da berührt er natürlich dein Herz und als Cineast.
Genau, ja, das
weißt du, so die Filmliebe und so, das ist natürlich noch was anderes. Das kann ich verstehen.
Allein das Ende und so, also das von Cinema Paradiso ist schon da ein bisschen verloren und so.
Ja, aber 9 ist ja auch
gut. Aber was war ich denn vorhin bei dir auch ein oder so, ne, daneben?
Nee, du warst nur einen halben Punkt daneben. Also.
Ach so, okay.
Du hast mich auf einen 8 geschätzt und ich war bei einer 8,5.
Okay.
Ja, diesmal schreibe ich nicht auf jeden Fall.
Und was denkst du jetzt?
Minus 1.
Findest du den gut? Also willst du den gucken?
Ich habe auf jeden Fall Bock. Hast du gut verkauft. Also.
Ich glaube, der wäre
auch was für dich.
Also, wie ist das?
Ich dachte erstmal kurz,
auch echt gut.
Ich dachte erstmal kurz, das wäre dieser Film, den du mal in den Lostopf geworfen hast, weil du hast mal so einen ähnlichen Film, der auch einen italienischen Titel hat, in den Topf geworfen. Eine offene Rechnung oder sowas? Oder irgendwie. Weißt du, was ich nicht meine?
The Best Offer vielleicht? Nee.
Hieß der so? Wie heißt der im Original?
Nee, das ist der Best Offer auf, das, der von, witzigerweise ist der Best Offer von Giuseppe Tornatore. Aber das ist ein englischer Film, ne? Also, den hat, aber den habe ich nicht reingeworfen, der hat nämlich einen anderen reingeworfen und dachte, oh, der ist cool, der den reinwirft, weil den finde ich auch richtig gut. Okay. Das ist einer seiner neueren, letzteren. Und, der ist mit, Alter, wie heißt nochmal der von, der den Piraten spielt, auch bei Flucht der Karibik? Das ist jetzt der Film, der mir einfällt, den bösen ersten.
Jeffrey
der
Rush.
Der berühmte englische Schauspieler, wie, ja, Jeffrey Rush. Da ist die Hauptrolle, der ist super in dem Film. Der ist toll, der Film. Mhm. Und geht wieder um Kunst auch und so und das ist richtig geil und so. Also bis auf was, hoffentlich könnt ihr mal ziehen irgendwann. Ich weiß auch nicht mehr, was ich bei euch reingeworfen habe. Ich vergesse die auch immer alle dann, ne?
Ja, wir haben ja jetzt die Namen immer zugefügt. Insofern haben wir jetzt in der Tabelle ganz rechts eine Spalte, wo die Supporter mal stehen. Und da haben wir dich, haben wir die ganzen Filme, die du reingeworfen hast, kannst du theoretisch nachgucken.
Stimmt, switch ich mal durch, ja.
Kannst du durchswitchen und ich weiß nicht, ob du die Tabelle sortieren kannst, wahrscheinlich nicht, wa? Weil wir können theoretisch auch nach Namen sortieren und dann kann ich dir das schicken. Weil dann sind ja deine.
Ja, aber ich kann immer meinen Namen suchen.
Ja, stimmt, das kannst du auch mal. Stimmt, wenn du die Tabelle auf. Genau, richtig. Halt, wenn du deinen Namen suchst, dann zeigt er dir nur deine Filme an, richtig. Guter Plan. So, mein Freund. Ich mach weiter. Und jetzt kommt ein Film, den ich extra für diese Episode geguckt habe. Weil das ein Film ist.
Also für uns.
Für den ich Lee schon wieder auslachen würde. Der hat mich nämlich öfter mal für bestimmte Filme, die ich gucke und bestimmte Filme, die ich mag, lacht er mich aus. Ich habe hier, wir haben ja mal dieses Losthema früher gehabt, das werde ich nicht vergessen. Und da ging es um Filme, wo Tiere vorkommen. Und da habe ich so verschiedene, haben wir über verschiedene Filme geredet, wo halt so Tiere mit drin sind. Das werde ich nie vergessen, das hat mich traumatisiert. Und ich habe dann in diesem so hin und her und bla, so ein paar Filme hin und her geworfen. Und dann habe ich Wir kaufen ein Zoo erwähnt mit Matt Damon und Emily Blunt. Mhm. Mhm. Und ich finde den schön. Nee. Weißt du, für mich ist das ein...
Ja,
für mich ist das ein gute Laune-Film und so hin und her. Da hat er mich ausgelacht, weil ich diesen Film genannt habe, wo ich zu ihm meinte, ey, hast du den gesehen? Nee, hat er nicht gesehen. So ein Scheiß würde ich mir nicht angucken, also irgendwie sowas, so, würde ich mir gar nicht angucken, freiwillig.
War es nicht Scarlett Johansson?
Ach ja, stimmt. Nicht Emily Blunt, hast du recht.
Ja, ne?
Okay. Scarlett Johansson. Ja. Zum Glück habe ich dich hier, Mann, in der Fresse. The Brain.
Alter,
Alessandro.
Was für Schein.
The Brain.
Ja, egal. Ich hab's mal drauf, und, Alter. Mach mal ein Quiz, ey.
Ja, werde ich machen, ja. Bewegt man aus Best Champ 2025.
Also, du mochtest
da
den.
Ist er.
Ja, du mochtest den Film, also. Diesen
Zoo, ich mochte den, aber das ist jetzt nur ein anderes Thema. Filme, die sich Lini angucken würde, die ich und du aber total mögen, diese romantischen Comedies der 90er bis in die 2000er, sowas wie zum Beispiel Glauben ist alles, oder ein Date zu dritt mit Neve Campbell, Sweet Home Alabama. Dann auch wirklich diese ganzen Ashton Kutcher Romcoms hier, sowas wie Liebe.
Mega.
Mit Amanda Peet,
den liebe ich
zum Beispiel. Love Vegas. Ja, genau, der ist zum Beispiel auch gut.
Love Vegas hast du.
Das sind Love Vegas, ja. Cameron Diaz war das, oder? Das sind alles Filme.
Mhm. Doch, Entschuldigung. Ist es, ja.
The Brain ist wieder weg. Ganz kurzer Besuch.
Nee, war dieser andere. Wie heißt denn der Film mit der verstorbenen Mann?
Ja, Brittany Murphy hat da. Den habe ich noch nicht gesehen.
Oh, mit den? Hat auch oh, guck gemacht. Den, wo die da auch durch Italien rasen. Super. Wer heißt ja, denn? Voll verheiratet. So heißt der.
Stimmt.
Wo ich gerade Ashton Kutcher voll verheiratet. Ihr findet Dings nicht gut. Ey, man, wo ist mein Auto? Kann ich verstehen, okay. Aber das ich war damals gerade 16 Alter. Oder so. Mhm. Ich fand den zum Beispiel mega und ich habe den auf Deutsch natürlich damals geguckt. Das war natürlich genau meine Zeit, deswegen fand ich den mega, den Film. Schau mir Scott zur besten Zeit. Ashton Kutcher war noch gar nicht bekannt. Der kam erst hinter mit den 70er raus. Der war sozusagen der Held. Überleg mal, Schau mir Scott ist so der bessere Typ als Ashton Kutcher, so bekannter. Und dann dieses und dann, so heißt es auf Deutsch, ne? Wenn die Chinesen an Drive in und dann. Und dann,
dann ist das, lustig,
das beste zitierwürdigste überhaupt, Mann. Das oh ist mein so Gott, gut, ey. Ja, das ist richtig gut, Alter.
Oh mein Gott, nee, den.
Aber ich habe das schon lange nicht mehr gesehen.
Das ist ja, das erste weiß, Mal, dass so Lee und ich. Gegeben. Ja, null, Mann.
Oder null. Null.
Das ist das erste Mal, dass wir beide null Punkte Scheiß. Für den Film gegeben haben. Supporter wissen wir.
So schade.
Ja, das war legendär. Danke, Fabster, auf jeden Fall. Cooler Pick. Oder Ju war es. Einer. Hier, die Burgsmüllers halt. Also.
Stimmt.
Und in dieser Riege habe ich jetzt einen Film gesehen, den ich schon damals sehr mochte, als er rausgekommen ist. Ben Affleck hat nämlich nach Good Will Hunting und Armageddon hat er diese Rom-Com gedreht. Und die weibliche Hauptrolle war Sandra Bullock, die mit Speed groß rausgekommen ist. Dann hat die so Filme wie Die Jury gemacht. Okay, dann auch wieder so Rom-Com, während du schliefst. Und dann kam der hier. Und die meisten kennen den Film gar nicht. Und die anderen, die ihn gesehen haben, hassen den Film. Nicht. Auf die stürmische Art. Forces of Nature aus dem Jahr 1999. Du hast ihn auf jeden Fall nicht gelockt.
Nee, oder nicht, ne? Ich kenne den Titel nur. Ich glaube, ich
habe Leute gelockt, du hast ihn nicht gesehen, offensichtlich. Also du hast ihn zumindest nicht bei Letterboxd gelockt. Da dachte ich so, oh, das ist mal eine Rom-Com, die Alessandro nicht kennt.
Cool, ey.
Und da würde ich bei Lieder auf taube Ohren stoßen, weil der guckt sich so einen Film niemals an, freiwillig. Aber
niemals. Könnte
es was sein. Niemals. Nicht schlecht. drück mal das Baseballstadion nochmal.
Oh Mann, da kriegt er noch Ärger wegen dem
Mach das Baseballstadion
so.
An. Komm, mach. Ich liebe es. Den müssen wir unbedingt jetzt normales Sample-Board draufnehmen. Das ist so völlig bescheuert. Einfach Baseballstadion. Okay, pass auf. Also die Hochzeit von Ben, der heißt auch wirklich Ben im Film. Der wird nämlich gespielt von Ben Affleck. Und Bridget steht bevor. Was gibt es da zu lachen?
Was? Bridget
ist aber nicht Sandra Bullock. Bridget ist Maura Tierney. Das ist die Dame, die bei The Affair die Hauptrolle übernommen hat. Die verheiratet ist mit Dominic West, die sich dann scheiden lassen und so. Du hast doch The Affair angefangen. Doch, du hast doch gesagt, du hast ein, zwei Folgen gesehen.
Da habe ich angefangen, stimmt. Hast recht.
Eben, ja, ich erinnere mich. Und die steht bevor. Stimmt. Und dann sehen wir am Anfang seinen Junggesellenabschied. Mit halt irgendwie in einer Party, irgendwie in so einem Table Dance Bar, dann wird so eine Stripperin reingeholt, die so auf spanische Torera macht. Und dieser heiße Tanz sorgt dafür, dass der Opa vom zukünftigen Bräutigam einen Herzinfarkt kriegt. Und der Abend landet dann im Krankenhaus. Also alle sind dann im Krankenhaus, weil sie sich Sorgen machen um den Opa und der Junggesellenabschied ist ein bisschen in die Hose gefallen. Also ins Wasser gefallen, in die Hose gefallen, in die Hose gegangen. Die Hochzeit der beiden findet in Savannah statt und wir sind gerade in New York, muss man dazu sagen. Und Ben will aber am morgigen Tag aus New York nachfliegen, weil er will noch beim Opa bleiben und will gucken, ob hier alles okay ist, ob hier alles rechtens ist. Und seine Braut, seine zukünftige mit ihren Freundinnen und die ganze Hochzeitsgesellschaft, die fahren nämlich schon jetzt los. Und am nächsten Tag geht er zum Flughafen und in der Check-in-Schlange steht vor ihm Sarah. Sarah wird gespielt von Sandra Bullock. Und die schiebt gerade irgendwie einem Typen ihre Zunge in den Hals und vergisst, dass sie irgendwie aufrücken soll in der Schlange. Und Ben sagt halt so zu ihr, so, ja, Entschuldigung, die Schlange, also wir müssen mal ein bisschen vorlaufen. Und die sitzt im Flieger auch neben ihm. Dazu muss man sagen, er hat übelste Flugangst, hat riesen Schiss in diesem Flugzeug und es bewahrheitet sich auch, weil bevor dieses Flugzeug abhebt, fliegt eine Möwe rein. Weil das Flugzeug wird voll laut, weißt du, will losfliegen und dann siehst du so Möwen so am Flugfeldrand irgendwie losfliegen und eine davon verirrt sich in das Triebwerk. Das Flugzeug fängt unten an irgendwie zu brennen und die können nicht abheben, sondern fahren irgendwie von der Fahrbahn runter und landen in so einem Schild. Und alles ist natürlich voll in Panik auf diesem Flieger. Weißt du, diese Masken fallen runter und alle schreien durch die Gegend. Einer kokst auf jeden Fall, das fand ich auch geil. Als diese Panik ausbricht und so weiter und dieser Unfall da passiert, holt einer ein Tablett raus und nimmt erstmal eine Line Koks. So, siehst du, ganz kurz, das fand ich auch voll schräg.
Letzte Line, ja, gut.
Und Ben ist natürlich voll am Ausrasten. Weil er sowieso Flugangst hat, weißt du, und dann dieser Unfall und dann dieser Flieger, der irgendwo auf den Zaun losrast und so und ist völlig in Panik. Und haut aus Versehen Sarah bewusstlos neben ihm in dieser ganzen Panik. Und rettet sie aber quasi, indem er sie so auf die Schulter nimmt und dann bringt er sie so raus und hilft ihr, weißt du? Also hilft ihr so, dass die Sanitäter kommen und sie so wieder, dass die sich um sie kümmern und so mit allem drum und dran. Also er ist so ein bisschen der Retter von ihr. Und jetzt bricht natürlich Chaos auf diesem Flughafen ab, weil alle Mietwagen sind weg. Und er muss jetzt irgendwie zu dieser Hochzeit kommen. Und sie macht einen Ride klar. Mit so einem Typen, der einen Mietwagen gekriegt hat und sagt so, ja, wie sieht's aus? Kannst du uns mitnehmen? Und er sagt, naja, wenn wir Benzin und die Mietwagenrechnung durch drei teilen, dann können wir das gerne machen. Und dann sitzen die im Auto mit so einem ziemlich durchgeknallten Typen, der dann anfängt, Gras zu rauchen. Also der ist so 45 und ist gerade geschieden von seiner Frau. Fängt an, Gras zu rauchen, ist dann völlig bekifft, baut fast einen Unfall, wird von der Polizei angehalten und die drei landen im Knast.
Richtig so geile Geschichte, Alter. Mega lieb.
Ist eine super Geschichte. Ja. Und später geht's dann noch mit Zug und Bus weiter und so. Und ich will nicht zu viel verraten, aber bald sitzen halt beide ohne Geld da. Und er muss irgendwie nach Savannah kommen, um zu seiner Hochzeit zu kommen, zu seiner eigenen.
Mhm.
Und du musst dir so vorstellen, Ben Affleck spielt halt so einen Sicherheitstypen. Der ist halt konservativ. Er sagt halt an einer Stelle, dass er halt einer ist, der gerne einem Karussell zuguckt, weißt du, und sich vielleicht fragt, ob das spaßig wäre, da mitzumachen. Aber er guckt lieber anderen zu, wie die da einen Spaß haben mit dem Karussell, als sich selber da reinzusetzen. Und so musst du die Rolle von Ben vorstellen.
Okay. Ja, ja.
Und Sarah, Sarah ist mega impulsiv. Die ist halt von vorne bis hinten ein totales Abenteuer. Sandra Bullock ist halt ein Traum, wirklich, hier in dem Film, weil die ist halt,
ja,
die ist halt wie ein Abenteuer. Die haben halt diese eine Zugfahrt als bestes Beispiel und der Zug bleibt auf so einer Brücke stehen und er läuft so durch diesen Zug und dann hört er auf einmal jemand schreien, so, über dieses Tal, so von wegen, so, weißt du, wie so ein Echo, dass einer rausschreit und dann guckt er so raus aus der Tür und Sandra Bullock steht auf dem Dach von diesem Zug, ist mit der Leiter hochgeklettert und steht da und guckt sich die Aussicht an. Und er so, ja, ich glaube nicht, dass das erlaubt ist und sie sagt jetzt, mach doch mal einmal in deinem Leben was richtig. So eine Aussicht kriegst du nie wieder. Wann wirst du schon mal irgendwie diesen Ausblick haben? Komm jetzt hoch aufs Dach. Und sie fordert ihn immer so ein bisschen im Laufe des Films, immer so ein bisschen aus der Reserve. Weißt du, weil er ständig so dieses, nee, mach ich nicht. Und sie ist so diese Abenteuerlustige. Und dann geht's um diesen Roadtrip zu dieser Hochzeit zwischen diesen beiden. Die sich halt mal aus den Augen verlieren, aber dann wieder irgendwie zusammenraufen müssen, um weiterzukommen.
Mega geil, das ist so richtig typisch Rom-Com, so diese verschiedenen Charaktere, voll, so gegenteilig und sich so ineinander so beflügeln und voll, dann diese witzige Situationen kommen, Karikaturfiguren, so diese Nebenfiguren und so, ne, so voll gut, ey.
Ja, ja. Und das ist immer wieder witzig, weil die so von einer Situation in andere kommen, so, weißt du, die müssen dann mit so einem Bus mitfahren, wo halt nur Rentner drin sind, die halt zu irgendwelchen Immobilien gefahren werden. Weil wenn die so tun, als wenn die Bock haben auf eine Immobilie, wenn die so tun, als wenn die verheiratet sind und auch eine Immobilie suchen, dann können die umsonst in diesen Bus mitfahren. Und deswegen geben die sich so als Ehepaar aus und sie erzählt so, ja, er wäre Arzt. So, weißt du, und kannst dir natürlich vorstellen, dass irgendwann mal ein Arzt gebraucht wird in der Situation.
Ja, das ist so typisch.
Das sind so typisch Sachen, die du erwartest. So. Also, aber es ist super charmant und es erinnert mich krass an diese Screwball-Comedies der 40er Jahre damals. Weißt du, mit Catherine Hepburn, wo die so zack, 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 so Dialoge und ständig passiert was. Und der Film ist halt super kurzweilig. Du kannst dir so vorstellen, ein Ticket für zwei ist ja auch so ein guter Vergleich mit dem Film. Weil da sind ja auch zwei Charaktere, die zusammengebrochen werden. Und die ganze Zeit irgendwie gar keinen Bock aufeinander haben, aber irgendwie ständig sich begegnen und irgendwie sich dann am Ende wissen die eben den anderen ein bisschen zu schätzen.
Ticket für zwei ist doch mega, oder?
Ja, der ist super, Mann. Ist ein Mega-Film. Aber jetzt ein bisschen Triggerwarnung wieder an diejenigen, die sagen so, ja, stimmt, Weihnachtsfilm auch. Jetzt ein bisschen wieder Triggerwarnung an diejenigen, die sagen so, was hat denn der gestern wieder erzählt? Dieser Film ist sehr 90s. Die Farben von dem Film, also das Color Grading, erinnert dich sofort an die 90er. Ja. Die Klamotten sind 90er.
Schön.
Die Songs sind alles so 90er. Du hast so einen typischen 90er-Shot, wo es so hagelt von oben Und du hast so eine Kamera, die von oben diese Hagelkörner filmt, so, weißt du, so CGI-mäßig, dass du von oben diese Hagelkörner siehst, so. Also es sieht halt typisch 90er aus. Und das finden natürlich die meisten nicht geil. Aber für mich ist das, ganz ehrlich, immer noch ein fabelhaftes Feelgood-Movie und mag den sehr. Also hier den Trauzeugen von ihm, der wird gespielt von Steve Zahn. Den kennst du auch. Ronnie Cox spielt einen von den Eltern, auch ein bekanntes Gesicht aus den 80ern. Richard Schiff spielt mit, den kennt man auch aus verschiedenen Filmen. Blythe Tanner spielt die Mutter von ihr. Blythe Tanner heißt sie, genau. Also auch noch eine bekannte Schauspielerin. Und der macht mir immer noch riesigen Spaß. Und das ist einfach eine coole Chemie. Und irgendwie hast du den ganzen Film über Bock, mit dieser Sandra Bullock aus diesem Film irgendwie durch die Gegend zu ziehen. Die ist super, Mann. Die kommen in so ein, als dieser Hagel zum Beispiel war, kommen die in so ein, in diesen, wie heißt der, diese K-Markts, diese Supermärkte, wo die so alles Mögliche drin haben, mit Taucherausrüstung und Fernsehern und so, weißt du, aber auch so Lebensmittel. Und die kommt aus diesem Hagel da rein und ist so glücklich, dass da so ein 24-Stunden-K-Markt ist, wo die erstmal im Trockenen sind. Und die kommt rein und schmeißt sich erstmal zu Boden und küsst diesen Boden von diesem Supermarkt, weißt du? Wo Ben Affleck sie dann sofort so hochreißt, weißt du? Und sagt so, jetzt steh doch mal auf und so, weißt du? Das ist unangenehm und so. Also sie ist einfach total impulsiv und total emotional in allem, was sie macht. Und dann kommt natürlich so eine Montage, was sie so im Kaufhaus alles anstellen und so. Und in diesem Supermarkt und so. Und das ist alles so typisch 90er. Und das Ende kam auch nicht gut an, auf jeden Fall, von dem Film. Also hier gab es auch einige, die am Ende was aufsetzen haben, weil das ist definitiv anders als andere Romcoms und wahrscheinlich nicht so, wie du es erwarten würdest. Und das ist...
Wann war das? Welches Jahr?
99.
99, gerade noch 99.
Das ist Forces of Nature. Ja, und das ist krass, weil, wie ich schon meinte, Ben Affleck hat davor Armageddon und Good Will Hunting gedreht und trotzdem hat keiner diesen Film gesehen, den er danach gemacht hat, weißt du? Und ich habe den damals gesehen, ich habe den irgendwann gerewatcht, jetzt habe ich ihn nochmal gesehen. Ich finde ihn super. Ich mag den sehr.
Ja, weil der hatte ja zu der Zeit so ein paar Dinger gemacht, so dieses mit James Gandolfini, ne, dieser Weihnachtsfilm, wo er dann so reich ist.
Ach, und Reindeer
dann
Games, da, weil die ja, da das kam aber später.
Nee, nicht Reindeer Games mit Charlize Theron, nicht den.
Nicht der?
Nicht der, sondern da ist er, James Gandolfini wohnt in dem Haus, wo er als Kind war, Ben Affleck. Und Ben Affleck ist jetzt so ein reicher Typ wie Nicolas Cage in dem Weihnachtsfilm, weißt du, so ein reicher Sack. Und er sagt so, ich bin so allein. Ich habe jetzt Bock auf Familie und so, ich habe keine Freundin und so, weil er auch immer nur so rumvögelt und so.
Du meinst ja Family Man mit Nicolas Cage.
Ja, der, genau. Und dann bezahlt Ben Affleck James Gandolfini, der mit Dings zusammen ist, mit wie heißt sie nochmal? Christine Applegate von Schreckende Familie.
Ah, okay.
Und bezahlt die, dass er da Familie spielen kann. Dass sie so tun, als wäre er seine Familie. James Gandolfini spielt ja genau so einen abgewichsten Typen und so, weißt du, denkst du die ganze Zeit, kein Bock, aber für so viel Kohle, okay, mach ich's, weil das halt sein altes Elternhaus war, ne, was die jetzt gekauft haben. Und das ist halt so ein mega Ding auch, ey, musst du auch gucken und so. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ey. Das ist auch so ein schöner Weihnachtsfilm und der ist halt so übertrieben, wie der spielt, Alter. Das musste auch die Zeit gewesen sein. Ja, cool, dann hast du jetzt einen und ich habe jetzt einen, den wir nicht kennen und so. Weil ich freue mich vor, erstmal Bullock. Also man fragt ja, was war so, als wenn du als jung warst, so als erstes im Fernsehen Filme gesehen hast, so, wo du drauf standst, ne? Bei mir ist das so ein bisschen Alissa Milano, Wer ist hier der Boss? Oder war ich selber so klein, so ungefähr, ne? Und dann halt Sandra Bullock aus Speed. War das erste Mal. Also, weil die so süß ist einfach so. Der ist ja auch nicht diese klassische Schönheit oder so, sondern die ist so knuffig. Nee, so, was du jetzt hier so beschreibst, so ein bisschen vom Typ her so ist, ne?
Aber hier ist halt auch der Charakter so, dass sie sagt so, ja, sie nimmt halt alles mit und redet halt so mit jedem, weißt du? Sie ist halt total so dieses... Ja,
voll gut.
Dieses offene Abenteuermädchen. Und es passt super. Ja. Und deswegen, ich mag die sehr in dem Film. Und ja, hat natürlich auch so ein paar Geheimnisse, die dann auch im Laufe des Films rauskommen, aber das will ich jetzt natürlich nicht verraten. Insofern guck dir den mal gerne an. Das ist wirklich schön. Geil.
Du hast auch gesagt, ein Ticket für zwei. Ich denke auch so an The Sure Thing. Das ist nämlich auch so mit Roadtrip und so. Und später natürlich Stichtag. Und dann zwei Charaktere so, ne? Mit Robert Downey Jr. und Dings, ja.
Ja, stimmt.
Ja, krass, ey. Voll schön, ey. Cool, Alter. Geiler Tipp, ey. Mega. Ich habe nur Tipps rausgebracht. Letzte Folge schon und heute sind schon zwei, ey.
Ja, mega. Läuft. Siehst du. Hat ein Budget von 75 Millionen gehabt, Alter. Hier war ich schon ein bisschen erstaunt. Das ist richtig viel für so eine Rom-Com, Alter. 75 Millionen.
War die beiden so gehypt vielleicht, ne? Die beiden oder so.
Ich glaube nicht, dass das viel die Gagen waren, aber es, also so, natürlich ziehen die jetzt so von einem Ort zum anderen, aber das ist echt eine Menge Geld, Alter. Aber hat 94 Millionen eingespielt, also war jetzt wahrscheinlich auch nicht der Mega-Hit, aber ein bisschen was hat er gemacht. War eine weibliche Regisseurin.
Krass.
Bronwyn Hughes heißt die Dame. Die hat sehr viel Fernsehen und Serien gemacht. Better Call Saul, Breaking Bad, Walking Dead hat sie gemacht. Und einen Film, den ich gesehen habe, Stander. Kennst du den mit Thomas Jane?
Nee, glaub nicht.
Den hat sie inszeniert. Das Stander. Ist auch ein Film, der mir was sagte. Ja.
Stander.
Das Plakat hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Cool. Das Drehbuch stammt von Mark Lawrence. Der wiederum ist super bekannt für diese Art von Film, weil der hat alleine schon mit Sandra Bullock hat der Miss Undercover gemacht, also geschrieben. Und ein Chef zum Verlieben hat er auch das Drehbuch geschrieben, beide mit ihr. Und welches Drehbuch noch von ihm ist, ist Mitten ins Herz. Hugh Grant und Drew Barrymore.
Hugh Grant.
Ja, mit dem Pop.
Ganz geilen Dinger.
Mit dem Popsong und so, ist schon auch ganz witzig. Der ist auch ganz cool, nett. Ey. Das ist auf die stürmische Art Force of Nature. Und wenn ich dir jetzt die Punkte vorlese, dann wirst du sehen, das ist wieder einer der Filme, wo ich ein bisschen edgy unterwegs bin und wo ich auf Letterboxd, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, wahrscheinlich der Beste bin von den 6, 7 Leuten, die den gesehen haben.
Oh mein Gott.
So viel zum Tipp. 1999, 105 Minuten, Force of Nature und auch der deutsche Titel vorbildlich, wie ich bin. Nicht so wie Lee und Dave, die hier mit englischen Titeln um sich hantieren und ich überhaupt keine Ahnung habe, worüber die reden. Auf die stürmische Art folgende Zahlen. IMDb 5,5. Metascore 46 und Letterboxd 2,5, Alter.
Boah. Krass.
Also,
ja, die stehen halt nicht
für mich ein Feel-Good-Movie, aber jetzt kein Meisterwerk allgemein so. Also nicht jetzt hier, weißt du?
Ja. Ja.
Wollte ich jetzt nicht irritieren, 7, aber
sag ich.
Das wär jetzt wieder ein bisschen zu weit unten. 8.
Oh.
Ich wollte nicht, dass du mich auf eine 10 eingliederst. Ja, auf jeden Fall.
Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte so 7, ich dachte jetzt, du bist trotzdem so neutral, aber ja, ich habe wieder nicht nachgedacht.
7, nee, ich nehme nicht mit Hakan auf. Weißt du, ich nehme nicht mit Hakan auf, ich muss mich da nicht bremsen, sondern ich kann dann die Punkte geben, die ich auch wirklich will.
Ja, das bin ich zu weiter von den, egal, okay. Ist doch gut, ja. Passt jetzt ein Punkt.
Ja, 8 daneben. Punkte. Ich hoffe nicht, dass ich nach 7 klang, weil dann habe ich definitiv was falsch gemacht.
Nein, du klangst schon so hoch, das stimmt schon.
Okay, gut.
Aber ich halt falsch.
Macht ja nichts. -1 für Alessandro und du darfst den nächsten Film rezensieren.
Okay, dann mach ich mal. Also, nächster Film.
Motiviert.
So,
okay.
Nee, nächster Film, Entschuldigung.
Ja, muss ich mal zur Arbeit.
Witzigerweise. Okay, ist aus den 90ern, der auch stark für die 90er steht. Ich fange so an. Kennst du diesen Filmclub, diesen Bujo Filmclub, der in Gelsenkirchen, der Schauburg, der im Filmpalast da am Start ist?
Ich kenne ihn natürlich aus Manus Erzählung. Ja, eben.
Genau.
Da kenne ich ihn her, aber
da bin ich auch.
Okay.
Ne, so dreimal, da haben sie ja diese original 35mm Filmrollen, wirklich, ne, diese, die damals auch gezeigt wurden. 70er, 60er, 80er, 90er, 50er haben die welche, die Original-Dinger, die wirklich in Deutschland noch so rumtingeln. Da sind Filme dabei, da sind bei Letterboxd 7 Leute gelockt, weil es den nirgendwo gibt und nur 3 Filmrollen auf der Welt gibt und so Sachen sind dabei, ne? Es sind auch andere dabei. Ich darf natürlich nicht drüber sprechen, was da gelaufen ist, weil das soll man ja nicht sagen, ne?
Ach aber so, ja, das hat mich nämlich immer gewundert.
Ja.
Weil Manu sagt nämlich auch, er darf nicht so richtig darüber reden, deswegen muss er den Titel so ein bisschen umschreiben, also so freiwillig. Genau. Und ich habe mich immer gefragt, warum, also das sind ja alles so alte Filme so und warum darf man nicht drüber reden? Also wenn das so ein Film von 82 ist, da gibt's ja keine Sperre oder so.
Nee, das ist so zu dem Club und so, das ist so einer der Regeln. Es gibt viele Regeln und so. Da werden immer 2 Filme gezeigt, aber ich rede jetzt nicht über Filme, die dort gezeigt wurden. Ich rede jetzt nicht über den Fight Club, genau. Ich rede jetzt über einen anderen Film, der hätte da vielleicht laufen können als zweiter Film, wo wir alle überrascht waren. Striptease.
Oh.
Mit Demi Moore.
Cool. Striptease mit Demi Moore.
Ja.
Das ist jetzt schon unser dritter Film aus den 90ern, ja.
War witzig, ne? War echt der dritte Film. Und das ist ein Film, da ist dann ein Typ nur in dem Kino, in dem ich dann saß, in dem ich den geguckt habe. Was hätte das Bujo sein können? In diesem übrigens Filmpalast, was einer der ältesten Kinos Deutschlands ist noch, diese Schauburg, ne? Von 1929 wurde das Gebäude errichtet.
Okay.
Ne, also es ist halt wirklich stylisch und schön und so. Ne, aber da wurde der Film natürlich nicht gezeigt. Ist nur ein Typ aufgestanden sofort und dachte so, nee, will ich nicht sehen. weil das ja immer so Überraschung ist und so auch, ne?
Ach, du weißt nicht, was da kommt.
Nee, ist so Sneak Peek-mäßig und so, ne?
Ach so.
Das ist der Witz. Ja.
Okay.
Da in dem Film. So, ne? Und egal, ich habe auf jeden Fall Striptease gesehen und da dachte ich auch schon so, okay, jetzt Striptease und so, Alter. Irgendwie war es komisch und so, den jetzt so zu sehen, ne? Weil manchmal kommen so, weißt du, so, davor lief, bevor ich den geguckt habe, habe ich in dem Kino, in dem ich war, einen japanischen Film geguckt. Aus dem Jahre 1964 war es, glaube ich. Der eben, wo nur noch 3 Filmrollen auf der ganzen Welt existieren und keine DVDs oder so. Und vom Regisseur nur ein paar DVDs in Frankreich und so von anderen Filmen und so, ne? Der echt gut war auch. Aber ich rede jetzt über Striptease. So, und ich so, okay, what the fuck, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hatte wahrscheinlich jeder, der so in unserem Alter ist, vielleicht auf Kassette damals gehabt und immer nur zu den bestimmten Szenen zugespult und hingespult.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Und jetzt, du hast ihn nie gesehen?
Nee, niemals. Also ich habe ihn zu Hause tatsächlich, okay. Egal, ich habe ihn irgendwann mal gekauft, aber nie geguckt.
Ach, fuck, Alter. Ach, scheiße, lustig. Tut mir leid, ich das jetzt gesehen, da wird so alt für
den. Nee, mach dir nichts. Also, hau raus.
Ja, und ich habe halt schon noch nicht mehr geguckt und dachte, okay, jetzt mit vielen, weil in dem Kino waren zufällig ganz schön viele Filmnerds auch und Filmfreaks und dann läuft sowas von, ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, von 1996 war es, glaube ich.
Ja, habe ich gerade
Ja, 1996 mit Demi Moore in der Hauptrolle, die mit diesem Film die am bestverdienste Frau zu der Zeit war, mit 12 Millionen ungefähr für die Rolle.
Okay.
Ja. Und damit so in
jetzt
den
Top-Rang. Jetzt haben wir gerade über Ashton Kutcher geredet.
Ja, auch witzig.
Jetzt redest du über seine Ex.
Und gleichzeitig war der Film aber auch ihr Verhängnis, weil der nicht gut lief.
Mhm.
Das ist so gleichzeitig witzigerweise, ne, verdient sie da am meisten für den Film und gleichzeitig hat er jetzt nicht so, obwohl es noch ging, aber so wurde sie halt so totgesagt. Ne? 50 Millionen hat er gekostet, ungefähr 113 eingespielt, das ging noch. Ein Jahr später kam Actie Jane, der lief dann noch schlechter und war teurer.
Ja, ja. Das war eine ganze Reihe an Flops.
Mit ihr, genau, wo sie dann auch so viel Geld gekriegt hat, fast, dann auch eben Glatze rasiert, witzigerweise hier einen Nachdreh machen musste. Actie Jane war ja ein Jahr später, 97, und damit Perücke halt das dann, dancen musste. Wir kennen das mit den nackten Filmen auch, gerade 90, was da anfangen kam, so Basic Instinct, die Erotik-Thriller oder überhaupt nicht Erotik. Showgirls war ein Jahr vorher, 95, mega Flop. Mhm. Und die gleiche Tänzerin, beziehungsweise Ausbilderin, Trainerin, die Showgirls trainiert hat und auch dann natürlich selbst dann auch irgendwo mitgespielt hat, hat auch Demi Moore trainiert, um bei einem Film zu sehen.
Okay.
Die hat sich nämlich gut vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du die Szenen mal irgendwo gesehen hast, meme-mäßig und so. Die ist da schon, Alter, in Topform, also schon echt krass in Form. Bauchmuskeln, alles, Oberschenkel, Beine, Wade und so, ist alles übertrieben trainiert. Und tanzt auch wirklich, hat's drauf, das macht sie echt gut, da hat sie echt Mühe gegeben. Der Film basiert auf einem Buch von Andrew, wie hieß er mal? Andrew Bergman war ja der Typ, der Regisseur, Entschuldigung. Wer ist es denn? Achso, Carl Hersen, der hat das Buch geschrieben. Und dieses Buch. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder Vater mit dem anderen, ich wusste es. Egal, basiert auf dem Buch, aber ist schon witzig. Nein, Striptease ist schon witzig, dass es auf dem Buch basiert eigentlich. So ein Striptease-Ding.
Das ist
ne?
wirklich komisch, ja.
Und da ist es halt so ein bisschen, so geht so ein bisschen auf das Politische mehr ein, ist so mehr so ein bisschen düster, so ein bisschen mehr so der Richtung, also auch schon lustig, aber so diese schwarze Komödie im Sinne Politik und wie düster das ist, und das spielt ja auch eine Rolle. Aber halt nicht so heftig. Das wird so ein bisschen fallen gelassen, ein bisschen leichter gemacht und es ist schon mehr eine Komödie insgesamt. Ich sag einmal, worum es geht. Wir haben Demi Moore. Sie ist gleich die erste Szene im Gerichtssaal und kämpft um das Sorgerecht für ihre Tochter. Rami Williams. Die Tochter von den beiden halt wirklich, ne? Von Bruce Willis und Demi Moore. Spielt wirklich ihre Tochter dann im Film. Rumor war das 7 Jahre alt zu der Zeit?
Willis.
Ja, hab ich doch gesagt, oder nicht?
Nee, Williams
oder
hast du gesagt.
Nicht.
Na, du hast Williams.
Hab ich Williams gesagt? Alter,
Falter, ja, so wie hier Venus Williams. So.
Ja, keine Ahnung, man vergisst es einfach Buchstaben und so in meinem Kopf, das dreht alles.
Bruce
ich hab
Williams.
Mal, das hab ich dir schon mal erzählt. So, Bruce Williams, genau. Halt die Schnauze jetzt. So, und der Mann von ihr wird gespielt von Robert Patrick. Das hatte ich auch ganz vergessen.
Okay.
Und Robert Patrick ist so ein richtiges Arschloch, Loser-mäßig, aber er bekommt das Sorgerecht, weil er für FBI, Polizei mal ein Informant ist ab und zu, wenn auch ein schlechter. Und so hat er so ein bisschen Kontakte und bekommt das Sorgerecht. ist aber halt ein Arschloch und geht damit schlecht um. Er scheint sie irgendwie zu lieben, wird immer wieder gesagt, weil klaut halt Rollstühle mit ihr, indem er ins Krankenhaus geht, ein Kind, der sich umtut, dann die Tochter mitnimmt und die Tochter einfach in so einen Rollstuhl setzt und dann so rausgeht, als müsste sie da rausgebracht werden, du verlässt jetzt das Krankenhaus und dann packt er das, den Rollstuhl in so einen Van. Das ist so sein Trick.
Okay.
Oder so ein billiger Ganove, weißt du? Mhm. Und sie will halt dieses Sorgerecht zurückbekommen. Sie tanzt halt immer da in der Nacht und so, ne? Einer der Aufpasser, der da so Mädchen für alles ist und gleichzeitig eben Bodyguard auch von den Mädels und Türsteher, ist Ving Rhames. Hm. Der hier so die zweitcoolste Rolle hat, der richtig Spaß macht auch, richtiger Typ ist und richtig um die kümmert und so. Ne? Man hat so richtig so, denkst du, okay, wenn der da ist, bin ich safe. Der will auch reich werden, indem er schön mit so einer mikroskopmäßigen Brille und so Lupe und allen Scheiß einen Joghurt präpariert und da eine Kakerlake mit einer Pinzette einwirft, weil sein Anwalt sagt, er könnte da Millionen machen und die Joghurtfirma verklagen und so, weil die gerade bei den Aktien so gut steht. Der Anwalt übrigens ist so ein typischer Anwalt, was hier dazu passt, der so über der Videothek arbeitet, sein Büro hat. Was so, immer wieder so geile Feelings gibt. Weil dann, ja, genau. Habe ich auch gedacht. Weil er läuft so in die Videothek und das ist richtig geil. Dann sind die ganzen Filme und Poster wieder da und du hast sofort so 90er-Flair in den 90ern halt, ne? Mega. So, Demi Moore ist am Dancen und während sie da tanzt, kommt gerade so ein Gast, ein berühmter, nämlich ein so ein Politiker, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich kenne sowas alles nicht, ich habe keine Ahnung von Politik und so, ne? Ja, Abgeordneter, so. Keine Ahnung, Kongressabgeordneter, genau. Der wird gespielt von Burt Reynolds. Wollte die Rolle unbedingt haben. Ja, Gene Hackman hat gesagt, nee, nein, danke. Und Burt Reynolds kannte das Buch auch und wollte unbedingt mitspielen. Er ist da hingereist, hat wirklich vorgesprochen und so weiter.
Das war noch vor Boogie Nights, weil er doch, muss man sagen. Ja, und bei Boogie Nights hat er sich doch so quergestellt, weil er gesagt hat, nee, das ist voll pervers und hier Pornoindustrie und warum soll er hier mitspielen? Und bei Striptease wollte er unbedingt mitmachen. Das ist halt seltsam, ja.
Ja. Und na, halt ich fest, was er für einen verschrobenen Typen spielt und so. Gut, da spielt er eine Comicfigur quasi. Er ist total betrunken, geht in diesen Stripclub, so ein bisschen verkleidet mit Sonnenbrille und Hut und gafft den Mädels an und dann verliebt er sich halt in Demi Moore und sagt so, boah, das ist ein Engel, die ist so toll. Dabei hat er immer so einen Helfer, der auf ihn aufpasst so ein bisschen, weißt du, so ein Lulatsch, so ein Loser eigentlich Typ, so ein locker flockiger, Loser Typ wäre übertrieben, aber locker flockiger Typ. Der immer denkt, so scheiße, was mache ich hier mit Burt Reynolds und so, ne? Was ist da los und so mit dem Abgeordneten, der will immer so Quatsch machen. Und der sieht, wie ein Demi Moore angrapscht. Und er ist so besoffen und nimmt dann eine Flasche und geht dahin und will die Flasche über den Kopf hauen von dem Typen, der sie angrapscht, ne? Weil er will seinen Engel beschützen. Dabei macht jemand, ein anderer Fan von Demi Moore, ein Foto davon und erkennt, dass es der Abgeordnete ist. So, und jetzt entspinnt sich so, ja, es hört sich alles mega kompliziert an, es wird noch komplizierter und das ist auch so ein Problem hier, dass das so ein bisschen sehr kompliziert ist alles und auf der anderen Seite aber so leicht genommen wird und gar nicht tiefer eingegangen wird und so, ne? Dieser Fan sagt dann zu Demi Moore, ich helfe dir mit deiner Tochter, ich kenne jemanden, der helfen könnte bei dieser Gerichtsverhandlung, weil natürlich so ein Abgeordneter könnte dann erpresst werden und hilft dann dabei, dass sie ihr Sorgerecht fürs Kind kriegt. Der Typ aber wird ermordet. Deswegen, weil das können sie nicht leisten. Ne? Nachher kommt doch was raus. Dann wird diese Leiche wird an den See gespült, wo gerade Amand Asante, wird ausgesprochen?
Ja, Asante. Amand Asante,
weißt du doch.
Ja, ja, ne? Natürlich, einer von den Mambo Kings.
Ja, ey, ich liebe den Typen ja, ne? Ich meine,
ja, der ist super.
Weil ich als Kind habt ihr natürlich bei Jed Strad gesehen, als Bruder von Sylvester Stallone, wo ich auch immer dachte, der ist doch wirklich sein Bruder, oder? Der Schauspieler und so, ne? Ist das mal ein Typ und so, ne? Ich mag den voll gerne und so. Auch wie der da natürlich dieses Overacting macht bei Jed Strad. Jed Strad ist richtig geil, Alter.
Einer der erfolgreichsten serbischen Filme war ja ein Film, der über die Fußball-WM handelt, 1933 oder so in Uruguay, wo ja Serbien irgendwie den dritten Platz oder den zweiten Platz gemacht hat. Und
Italien gewonnen
er hat übrigens. In diesem, kann sein, ja. Und Armand Ossant hat diesen, war so der Star, der in diesem Film mitgespielt hat. Der spielt halt einen von den Funktionären da, weißt du, und damit hat Serbien natürlich Wolle genommen, dass sie gesagt haben, wie so ein internationaler Star, der schon mit dem und dem gedreht hat, spielt in unserem Film mit und so. Und es gab sogar ein Sequel noch irgendwie, von dem Film, aber das sind zwei richtig coole Filme, die da gedreht worden sind.
Sind die gut?
Und da spielt er mit, ja. Voll witzig. Witzig.
Okay, geil. Ja, ich verstehe auch nicht, weil der ist auch Ire Italiener wieder, ne? Mutter Iren, Vater Italiener. Und dann heißt der Amon Asanti. Okay, Asanti, ne? Könntest du noch denken, so Asante oder so.
Asante, aber, ja, vielleicht. Ja, egal.
Schon ein bisschen, vielleicht Künstlername, keine Ahnung. So.
Ja, stimmt.
Aber man merkt auf jeden Fall so eine italienische Fresse auch.
Hm? Ja, stimmt. So, ne? Französisch wäre eigentlich komisch, dass es ausgesprochen wird, weil da hat er gar keine Wurzeln dann demnach. Ich weiß, da bei dem bin ich mir echt nicht sicher. Ich habe ihn immer Asanti, Asan ausgesprochen, also Asante oder so. Weiß nicht.
Ja, habe ich auch gehört, so wenn ein Interview war oder sowas, hatte ich das auch immer so gehört. Egal, auf jeden Fall ist der Witz, die Leiche wird am See angespült bei dem Ferienhaus von ihm halt und er ist halt FBI-Agent. So witzigerweise, okay. Ne? Das ist schon gut. Und er übernimmt das dann auch den Fall und hat dann halt mit Demi Moore zu tun und die versuchen halt auf den Grund zu gehen. So, das ist so das Ding halt, ne? Bert Reynolds will halt noch, versucht halt den anderen, steigt halt zu Demi Moore nach und sagt so, besorgt mir Demi Moore, die soll kommen aufs Schiff und wir dancen halt, ne? Weil der Abgeordnete natürlich auch mit seiner Firma zugange ist, die wieder so ein bisschen so, ne? Dunkle Machenschaften wie alle großen Firmen, ne? Sonst bist du nie da oben, irgendwas Komisches da am Laufen haben. Egal, so darum geht's so ein bisschen, ne? So hin und her, kreuz und quer. Rob Patrick, sie holt immer das Mädchen wieder irgendwie, entführt sie quasi, Rob Patrick entführt sie zurück. Rob Patrick ist ja richtig witzig, so tollpatschig, böse, losermäßig, ne, irgendwann ist er so high und spielt so, wie man noch nie gesehen hat eigentlich so. Es ist richtig lustig, ja, und der macht richtig Spaß. Und der ganze
weißt du,
Film
weißt du, wo er noch einen Loser gespielt hat?
Nee, sag.
Sag. In Sopranos hat er auch so eine Gastrolle gehabt. Und da spielt er doch auch so einen Loser, der irgendwie, der ständig von allen verarscht wird und wo, den ihn auch alle übers Ohr hauen. Der hat doch so einen Laden oder so. Der hat irgend so einen Laden und spielt auch so ein Redneck.
Fuck, kann mich nicht mehr erinnern, richtig.
Der hat da auch eine Gastrolle, wo ich auch der Meinung bin, Alter, da fiel mir nämlich auch auf, Alter, was für ein Lappen der spielt. Und der Typ ist der Einzige, der gegen Schwarzenegger antreten konnte in Terminator 2. Und jetzt sehe ich den in Sopranos und der spielt einen absoluten Lappen. Und jetzt sagst du halt, das hat er schon mal gemacht, auf jeden Fall. Das ist schon ganz cool.
Ja, und aber der ist witzig. Also man guckt sich das gerne an und so, weil er richtig lustig ist und das gut macht. Ne, er und Bert Reynolds, alter Schwede, der hat so eine Attitüde da, das ist so witzig. Dann ist der irgendwann, dann sollen die ihm was Privates besorgen von Demi Moore, was ganz Privates. Und dieser eine Typ, dieser, der immer auf ihn aufpassen muss, besorgt dann aus dem Waschsalon, nachdem sie da gewaschen hat, die Flusen aus dem Wäschetrockner. Nimmt er mit in eine Tüte und dann irgendwann muss er eine Pressekonferenz halten und der kommt wieder, der Typ, den wir auch besorgt hat, und macht so die Tür auf. Und dann ist er da in Cowboy-Stiefeln, in Unterhose und Lederweste und Cowboy-Hut, komplett in Vaseline eingeschmiert und steht da und riecht an dem Flusen.
Alter.
Und er ist so witzig, Alter. Der Typ, ich meine, das hat so einen Spaß. Er ist wieder so ein toller Typ. Und das ist unglaublich. Er sagt ja so, der läuft da so in der Vaseline da rum. Das macht so in den Cowboy-Stiefel und so. Und er sagt so, das ist so geil. Waren Sie noch nie in Vaseline komplett eingeschmiert? Er so, nein. Richtig gut, ne? Da steht so auf die Frau. Ey, und die Sprüche sind alle so gut. Wegen Rames ist cool. Ja, das sind so lustige Sachen. Dann sagen die auch immer so, wer sind Sie eigentlich? Ja, die rechte Hand von Bert Reynolds hier, ne? Da haben Sie aber viel zu tun. So ganz dumme Sprüche, aber wir haben uns alle totgelacht und so, ne? Wegen Wichsen und so, ne? Da, gut, dass ich den Witz nochmal erkläre. Das ist wirklich, der hat richtig Spaß gemacht, so mit dem Kinopublikum so voll, ne? Alle zusammen und hab nichts erwartet. Es ist echt so, da dachte ich im Moment, ey, das ist ein Kunstwerk der 90er. Also richtig typisch, das Finale ist auch so richtig typisch 90er, ne? So krimimäßig so leicht. Ne? Das einzige Problem so leicht ist, Demi Moore ist nicht witzig. Die kriegt das nicht, ja, okay. Also die macht diese Tänze alles super und so. Und vom Spiel ist sie auch ganz okay, aber so alles drumherum ist halt lustig und cool. Und sie ist halt aber so das Langweiligste, außer ihre Dance-Sessions.
Hm? Bist du denn sicher, dass der Film also so lustig angelegt ist? Oder ist das eher so, dass du die Szenen lustig findest? Aber das ist ja keine Komödie, oder?
Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ob so ein leichter Trash-Faktor so ein bisschen ist oder so, ne? Ja, dass du genau, sagst, so, das findest du so lustig, weil es nicht so gewollt ist. Nee, das ist wirklich schon so gewollt viel auch. Das wurde auch schon so angedacht und so, ne? Nur es hätte vielleicht noch mehr in die schwarze Komödie und dadurch ist es so ein bisschen vereinfacht und sehr direkt und plakativ gemacht, so dass die Politik, die Machenschaften und so, ne? Und wie das da funktioniert da so ein bisschen, ne? Das wird ja auch so ganz leicht beleuchtet, ne? Aber insgesamt, ist da, fehlt ihr so ein bisschen so der Pfiff irgendwie. Obwohl sie halt so mega dance und man sich die Sachen echt gerne anschaut, die sie da macht und so, ne? Das macht sie echt gut und so. Ne? Und sie ist ja komplett nackt, zieht sie ja, ne? Also Busen, barbusig, Po komplett, weil Tanga bis oben hingezogen und so. Na, wo ich jetzt das Letzte, was ich sehen wollte, ist ihr Busen, weil das also hier halt riesen Silikonbrüste sind. Aber die Bewegungen sind super, die Musik ist cool. Also die kommt echt gut. Und jetzt ist halt das Ding, die wurde, also Howard Shaw macht den Score, hat den Score aber gemacht, ne? Die wurde okay. halt für ein Resi, die, der Film hatte 6 Resi-Nominierungen und hat 5 davon bekommen. Nur den Burt Reynolds Nebenpart hat nicht bekommen, sonst sie als schlechteste Schauspielerin, schlechtester Film und so weiter und so weiter, ne? Und dann kommt ja immer jede Dekade nochmal Razzie Awards, schlechtester Film der Dekade. Da war sie auch noch mit nominiert, Alter. Aber weißt du, welcher Film gewonnen hat? Showgirls.
Ach, wie geil.
Das gleiche Ding quasi. Und
ich hab beide nicht
Demi gesehen. Moore ist so mit, ey, die wurde auch 7-mal oder so nominiert für einen Razzie, ne? Mhm. Auch bei Acte Jane ein Jahr später wurde sie für einen Razzie nominiert. Und dann dachte ich so, da habe ich nochmal geguckt, wer hatten die meisten ja, genau, das erstmal. Und dann habe ich mal geguckt, wer hatte überhaupt so die meisten Nominierungen. Und sie war mit dabei, so oben von den Damen. Aber da habe ich gesehen, okay, es sind einfach so die Stars der 80er und 90er, ne? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Nicolas Cage, Bruce Willis, so die großen, ja, Eddie Murphy, Demi Moore jetzt hier und so, ne? Also,
deswegen, also das ist schon alles so. Demi Moore eine Zeit lang war. Also sie hier mit ein unmoralisches Angebot, mit Ghost und so, die hat ja richtig. Also die hat ja einen.
Genau, das war alles kurz vorher.
So richtig große Filme.
Mhm. Ja. Ja. Und die waren kurz vorher. Dann kam Scharlachrote Buchstabe da. Da hat sie schon Razzie gekriegt. Ne, dieses so ernste Drama-Ding.
Okay, ja, und
dann hat
sie halt hier.
Ja, den hab ich auch noch nicht gesehen.
Ja, ich bin blind gekauft, okay.
So, dann haben wir so Sachen noch, wie, weil mit 20 Millionen und so hat zum Beispiel Julia Roberts erst 2000 sie getoppt, ne? Mhm. Davor war Whoopi Goldberg, ne, mit Sister Act 2 beim Rekord.
Echt, ja?
Sowas zum Beispiel, ja.
Okay.
Später jetzt, die Besten sind jetzt natürlich Margot Robbie, jetzt mit Barbie soll sie ja 50 Millionen gemacht haben, Scarlett so 56, weiß man nicht, wegen dem Franchise und so, ne?
Das Cameron ist aber,
Diaz,
ja, das
die
ist,
aufgehört hat.
Margot Robbie ist ja nicht die Gage, also sondern Margot Robbie hat ja,
genau,
hat ja im Einspiel ausgehandelt, deswegen kommt die auf über 50 Millionen.
Jetzt kann man das auch wieder schwer berechnen, weil das jetzt die meisten eigentlich machen und so, deswegen kann man das genauso schwer sagen, weil es keine direkte Gage ist. Auch mit, aber Diaz war zum Beispiel mit direkter Gage 42 Millionen, bis sie 2013 aufgehört hat oder so, ganz gut dabei eigentlich. Und Jodie Foster, Anna und der König, die ich immer noch nicht gesehen habe, 15 Millionen. Ne, das waren so die 90er, war so ein bisschen abging dann. Ja. Mhm. Dann auf einmal sagen die so, Michael Jordan ist da, ne? Weil da ist dann so ein Typ, der ist so richtig der Chef natürlich von dem Striptease-Lokal. Der sieht so aus wie so richtig typisch Klischee halt, so, ne? Mit seinem Sakko gestreift und so. Sieht aus wie Charlie Sheen aus Two and a Half Men 30 Jahre später oder so, ne? Als hätte er nochmal 30 Jahre älter. Und der ist halt richtig lustig. Dann sagt er auch, Michael Jordan ist da am Start. Und dann fährt die Kamera vorbei, ganz schnell aber. Und dann denkst du, von hinten aber, denkst du, das ist echt Michael Jordan und so, ne? Könnte echt sein. Und dann habe ich geguckt, das war echt ein Cameo von ihm. Das war der echt. Krass, Alter, ne? Ja, wieso auch
stand
immer.
Da, stand am Nachspann,
ja. Halt. Ja, er ist nicht credited und so, ist nicht credited, aber so, okay. Ich habe nachgeguckt und so übersagen, so, das wäre blabla, so wirklich gewesen, ein Interview und so weiter.
Okay.
Glaube ich jetzt mal einfach und so, weil das sah wirklich nach ihm aus, egal. Keine Ahnung. Was habe ich sonst noch zu sagen? Ich glaube, nichts. Ja. Also witzige Figuren alles. Auch die Striptease, da sind natürlich ein paar echte Stripperinnen dabei. Ein paar Schauspielerinnen, die dann so jeder zu seiner Art, ne, einer hat Doppel-Doppel-Dreifach-D, keine Ahnung, die andere hat eine Schlange dabei, eine macht ihn auf Miezekätzchen und so, ne, auf Cats, sieht man so ein bisschen zwischendurch. Die versuchen so ein bisschen das Demi Moore-Ding, so dass sie ihre Gefühle offenbart, wenn das Kind weg ist, hat sie so ein trauriges Lied und so zum Beispiel und so, das ist gar nicht schlecht alles, ne, so ein bisschen, dass man mehr so die Kunst darin sieht, auch in diesem Striptease-Ding zwischendurch. Dafür handelt er auf der anderen Seite irgendwann wieder auf einmal beim anderen Mädel die Kamera die ganze Zeit auf den Arsch und sehr lange. Obwohl wir die jetzt nicht brauchen und keine Idee ist, aber denke ich auch, okay, gut, das ist jetzt der Film, das hat man das erwartet. Hat Spaß gemacht, hat richtig Spaß gemacht, echt. Also wirklich. Aber ist halt so ein Film mehr. Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, so,
jetzt mal,
weil man hat als Kind halt wirklich.
Jetzt mal eine Frage aus der jüngeren Filmgeschichte. Und eine Person, die sich ähnlich reingekniet hat, um da glaubhaft eine Stripperin darzustellen. Hast du Hustlers gesehen?
Ich weiß, Achso, Hustlers, ja, habe ich gesehen, im Kino, mit Jennifer Lopez, ja.
Hast du im Kino gesehen? Wie fandst du den?
Ja. Ach, ich fand den ganz gut und so, aber irgendwie hat er mir stark genervt gleichzeitig.
Okay.
Verstehst du?
That's what she said.
Ich finde irgendwie okay, aber irgendwie was insgesamt. Mich hat auch die Dings hier, wie heißt die Asiatin nochmal von Fresh off the Boat oder wie das heißt, die Serie. Die Koreanerin da. Heißt. Hm. Ja, die Kleine, so, die war richtig nervig da. Also, die hatte echt nervig, das hat sie dann gut gemacht. So, irgendwie was fehlte da von der Story her. Das wäre auch eine wahre Begebenheit.
Hm.
Ne? Wieso fandst du den denn?
Auch so mittelmäßig. Aber
ne? War so also irgendwie. Hier,
die Lopez hat schon, aber die hat sie schon da. Ja. Die hat, also man nimmt sie ab auf jeden Fall, dass sie das schon eine Weile macht.
Ja. Ja, Natalie Portman war auch nicht schlecht, so also ein Striptease, also war jetzt auch nicht so extrem. In dem Film mit Clive Owen und Law und Joey Roberts.
Hautnah, ja.
Ich liebe den auch. Der ist mega.
Wie heißt der? Film, der ist super. Hautnah, oder?
Ja. Hautnah, genau. Closer. Hautnah, ja. Ey. Und da ist ja der Song von Damien Rice. So it is.
Oh, ja.
Na, 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 na.
Ja, super Song.
Mega Song. Ich liebe den Film. Das ist ja ein Theaterstück.
Oder wie der heißt.
Ja, genau, genau. Ey, weil ich liebe das Stück und so und weil es ein Theaterstück eigentlich ist und so, ne? Und wie das gemacht ist. Und ich, das habe ich im Kino gesehen damals. Ist natürlich voll tragisch und heftig und so, ne? Aber dann sind die ganzen Schauspieler, die man damals geil fand und so, die so ihren Hoch hatten, so Clive Owl, Dings, da war Natalie Portman mit Julia Roberts.
Aber was
krass und da war das erste Mal. Ja, erzähl. Sag.
Also was krass ist, dass die eben die Dialoge, dass du diese ganzen krassen, gelackten Hollywood-Schauspieler aus den Hochglanzproduktionen Hollywood, dass du auf einmal hörst, wie die sagen, so Ficken und keine Ahnung und Schwanz im Mund und bla und so. Weißt du, so eine Dialoge, wo du denkst, Alter, okay, das ist schon krass. Also,
richtig abgehend, Clive Owen war so richtig heftig. Der tat ihm so leid und gleichzeitig war der aber so, dass du denkst, so, okay, was ist mit dem denn jetzt? Der hat so heftig gespielt, auch schon übertrieben fast und so, aber der ist richtig abgegangen. Und da war der erste Film, ich bin kein Fan von Julia Roberts, wo ich das Julia Roberts das erste Mal mochte.
Okay.
Da hat sie für mich richtig gut gespielt. Hat eine ganze Weile gedauert, so. Ja, das hat wirklich lang gedauert und so. Also ich gucke gerne Pretty Woman, hatte ich damals geguckt und alles, ne, aber ich mochte die nie. Und da dachte ich, wow, als sie da diese Fotos macht und mit ihm so intensiv redet und so, das war wirklich also ein toller Film auch.
Na gut, für die meisten
hören oder so.
Für die meisten kam ja die Wende nach Aaron Brockovich, wo sie ja vorher so Pretty Woman gemacht hat, eine Hochzeit meines besten Freundes. Da kam Aaron Brockovich, wo sie ja auch Oscar-Nominierung gekriegt hat oder glaube sogar den Oscar. Ja. Das war ja so die Wende, wo die gesagt haben, okay, die kann doch was.
Ja.
Den hast du aber noch nicht vorher gesehen, oder was?
Aaron Brockovich? Doch, aber das, ich mochte den Film nicht, die Geschichte nicht und sie da auch nicht. Weil die hatte ja so ein bisschen dieses Vorstadtmädchen gespielt und so. Das war so, weiß ich nicht. Fand ich jetzt langweilig, die Thematik und so schon wieder. Irgendwie kam mir vor, als wäre das so ganz oft da gewesen. Aber das war noch nicht so. Ich weiß nicht, ich war da jung.
Also sie hat es trotzdem gut gespielt.
Unabhängig davon, ob nein, das war alles gut und so. Ja. Nein, da war sie auf jeden Fall gut. Aber da fand ich sie gut und mochte sie auch, konnte so partizipieren irgendwie, weißt du? Mit ihr.
Ja, hast schon wieder Inspiration gebracht, weil Closer hatten wir noch nicht. Den muss ich auch noch mal, muss ich mir mal angucken.
Na, guck.
Muss ich mal rewatchen.
Ja. Machen, weil ich habe den auch damals gesehen, als er rauskam.
Stimmt, krass, aber jetzt, wo du sagst, so keiner redet über den Film, ey. Ist echt strange, ey.
Ja, so kommen manchmal die Filme hoch. Ist gleich bei Letterboxd als erstes gucken, so wer hat den und wie gelockt und so. Und wie das so ist.
Ja, das sind so manchmal kommen so Filme zutage und dann fallen dir so Filme ein, wo du denkst, Alter, ja stimmt, den gab's ja auch noch, den musst du mal gucken. Ey. Das ist schon ganz cool an diesem Podcast, dass man wieder draufgestoßen wird, dass bestimmte Filme, dass du da mal wieder Bock hast.
Das ist ja das Schöne und so, ne? Ey, da habe ich wieder Damien Rice Soundtrack geholt und alles und da reingehört und so, obwohl das so Depri eigentlich ist. Das darfst du nicht so lange hören, sonst beginnst du selbst.
Das ist ein Mega-Song. Das ist wirklich ein Mega-Song.
Ja.
Florence. Ja,
aber auch andere Tracks waren von ihm gut. Ich war nicht enttäuscht.
Ja, das ist super. Ich habe mir auch die CD von ihm damals geholt. Das war so eine Papp-CD, so eine gelbe.
Perfekt.
So. Ich habe die auch gekauft.
Ja, mega.
Lustig.
Ach ja. Schön.
Wir verstehen uns.
Wir verstehen uns. Ey, ja, und hier ist halt, das ist halt Striptease. R-rated damals gewesen, Zahlen. Natürlich.
Mhm.
Letterboxd 2,3. IMDb 4,5. Metascore 37.
Rot, wa?
Schon krass, ne? Ja.
Roter Metascore.
Genau. Also ist jetzt kein Film, den ich, aber. Ey, der hat so Spaß gemacht, mit allen Leuten zu gucken. Alleine wäre vielleicht halb so gut dann vielleicht insgesamt. Ich war jetzt natürlich auch überrascht wegen den Negativen, weil ich dachte jetzt, okay, wie wir mit den ganzen Leuten hier einen Ständer haben oder was, ne? So, weil ich mich nur noch an die Striptease-Szene erinnern kann und so. Aber ich war echt groß überrascht und so.
Okay.
Aber echt.
Ich, jetzt ist wieder die Frage, schwer. ob du jetzt wieder Hakan beeinflusst bist und da lieber abrundest oder ob du der alte Alessandro bist, der auch gern mal
mach so ein Zwischending. Einen
Daumen auf
mach
die Waage rauflegt.
Was immer das ist. Dazwischen.
Ich sag 7,5.
Ja, gut, Alter.
Ist gut? Cool.
Right. Schön. Sehr, sehr gut, ey. Si.
Nice, nice, nice.
Läuft. Läuft, läuft.
So, wie könnte es anders sein? Ich habe hier noch ein Los,
das ist ein Film aus den 90ern.
Ich abgehakt habe. Okay. Nee, der ist nicht aus den 90ern. Aber wenn ich dich natürlich schon hier zu sitzen habe, wie kann es anders sein, muss ich natürlich einen Typen, ich muss ihn immer wieder glücklich stellen, weil er hat extra für uns, damit er uns supportet, bei Patreon hat er sein Fitnessstudio gekündigt. Und das hat dazu geführt, dass er jetzt ungefähr aussieht wie Brendan Fraser in The Whale. Er wiegt jetzt mittlerweile 300 Kilo, aber er ist trotzdem glücklich, weil er einen richtig coolen Podcast supportet und da auch immer wieder Lose reinschmeißen kann. Und im September 22 hat er ein Los reingeworfen, denn ich rede von keinem geringeren als Tomasimitsu Katonirino Batsu. Habe ich den richtig ausgesprochen? Du bist doch der Experte hier. Heißt er so?
Tosimasimitsu.
Tosimasimitsu. Das ist wieder eine ganz neue Version. Drück mal das Baseballstadion auf jeden Fall. Drück mal das Baseballstadion.
Ja, ist ja gut.
Also Tomasimitsu, dieser Film ist für dich. Von der 10er-Ziehung haben wir nämlich hier Wes Anderson-Content. The Darjeeling Limited habe ich mir angeguckt, aus dem Jahr 2007. Die 90er waren auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her. Und den habe ich jetzt zum zweiten Mal geguckt. Und ich habe es, glaube ich, mal erwähnt in diesem Podcast, dass ich jeden Wes Anderson-Film nur einmal gesehen habe in meinem Leben. Und dass erst durch diesen Podcast und durch Lose und durch Auftragsfilme ich Moonrise Kingdom zum Beispiel ein zweites Mal gesehen habe und so weiter und so fort. Und jetzt praktisch die zweite Sichtung von The Darjeeling Limited. Kennst du den?
Halt dich fest, ich habe den nicht gesehen. Ich will den so gerne sehen. Und Wilson, Adam Brody, gesehen. Das ist so der im Zug, ne? Mit Schwarzman und so, ne?
Ja, perfekt, zusammengefasst.
Das noch bevor so genau, seine Wes Anderson minimalistisch geworden ist, ne? Also das.
Eher das Gegenteil von minimalistisch. Also da war er noch minimalistisch. Jetzt genau. Ist er jetzt Hollywood Wes Anderson geworden.
Ja, nee, ich meine, so von der Art, er ist noch so filmischer, noch so ein bisschen so, es wirkt aus normalen Anführungsstrichen und nicht so total alles perfekt.
Ja, also du kennst schon die Handschrift.
Das meine ich.
Ja, es gibt schon ein paar Unterschiede zu den letzten Sachen. Den Film hat er zusammengeschrieben mit Roman Coppola und Jason Schwartzman, der hier auch eine der drei Hauptrollen übernimmt. Die drei saßen zusammen am Drehbuch. Und der Titel ist nicht nur eine Teesorte, sondern der Titel ist auch der Name eines Zuges in Indien. Und was ich hier schon mal vorweg schicken muss, der komplette Film wurde in Indien gedreht und Wes Anderson hat das Drehbuch geschrieben und war noch nie in Indien gewesen. Das heißt, so wie er sich das vorstellt und so wie dieser Film da und da spielt und wie die Story abläuft. Und er wollte halt an Originalschauplätzen drehen. War also witzig. Mit den Dreharbeiten des Films, weil er hat ja zum ersten Mal Fuß auf indischen Boden gesetzt. Fand ich schon auch ganz witzig.
Ja, sehr witzig.
Und ich habe schon erwähnt, so heißt der Zug. Und der älteste von drei Brüdern hat nämlich diesen Trip auf diesem Zug mit den anderen beiden Brüdern organisiert und angeleiert, um praktisch ein Jahr nach dem Tod vom Vater sich wieder so an seine Brüder anzunähern. Weil die haben sich so ein bisschen aus den Augen verloren, hatten keinen Kontakt und teilweise waren die auch nicht bei der Beerdigung vom Vater und deswegen gab es da so ein bisschen Stress. Der älteste Bruder heißt Francis, das ist der Typ, der die Reise organisiert hat. Der wird gespielt von Owen Wilson. Dazu muss man sagen, der ist komplett demoliert. Sein ganzes Gesicht ist bandagiert, seine Nase, da klebt so ein fettes Pflaster drüber, weil der hatte kurz zuvor einen Autounfall, als er zu diesem Trip aufbricht. Gesundheitssalute. Das ist aber, Katze. Dass du genau jetzt niest, das ist aber strano. Okay. Weiter geht's. Er hat einen weiteren Bruder, der wird gespielt von Adrian Brody, der ist Peter. Und der wiederum auch ein bisschen seltsam, hat seine hochschwangere Frau zu Hause im Krankenhaus sitzen, die irgendwie in 2 Wochen das Baby kriegen soll und geht auf diese Zugfahrt mit. Und der trägt sehr viele Sachen vom verstorbenen Vater so mit sich rum. Der hat zum Beispiel die Sonnenbrille auf, wo Jason Schwartzman, also sein Bruder, ihn fragt so, ist das Daddys Sonnenbrille? Und er so, ja. Und nachdem er so die zweiten, dritten Sachen entdeckt hat, die normalerweise dem Vater gehören, hat er sich ja voll aufgeregt und sagt so, wir sind alles drei seine Söhne und du kannst dir nicht einfach irgendwelche Sachen von ihm nehmen, weil alles gehört uns zu gleichen Anteilen und so, weißt du, und regt sich halt voll auf, weil Adrian Brody jetzt ständig irgendwelche Sachen von dem Vater rausholt. Und dann haben wir noch Jack. Jack wird gespielt von Jason Schwartzman und der ist so ein bisschen autistisch. Also alle drei sind irgendwie seltsam und auch depressiv nach der Beerdigung gewesen. Und dann werden wir auf eine sehr skurrile Reise mitgenommen, wo halt verschiedene Sachen passieren. Und die fahren dann quer durch Indien. Peter, das ist die Rolle von Adrian Brody, der kauft dann auf so einem Markt, kauft er eine Kobra in so einem Käfig, einfach so, weil einer da irgendwie eine Schlange verkauft und nimmt die dann mit in den Zug. Und die Schlange bricht dann aus dieser Kiste. Und dann rastet der Schaffner natürlich völlig aus und will die erstmal rausschmeißen aus dem Zug. Und dann
na klar.
Lässt er sich wenigstens noch darauf ein, dass die sagen, okay, ihr dürft euer Abteil, dürft ihr nicht mehr verlassen. Die drei leben so in einem Abteil, weißt du, wo die auch schlafen und so. Und er sagt so, ihr dürft zumindest nicht mehr raus aus eurem Abteil, sonst gibt's Ärger. Und Jack vögelt, muss man auch dazu sagen, Jack vögelt die Schaffnerin, ist auch eine Innerin, und die ist mit diesem Chefschaffner, der den die Ansage gemacht hat, ist der zusammen. Und vögelt aber nebenbei mit einem von diesen drei Brüdern rum. Also es ist schon alles, da sind sehr viele witzige Momente. Es gibt so eine Rückblende zu der Beerdigung von dem Vater, wo die nämlich einen Porsche aus der Werkstatt abholen wollen, der irgendwie in der Reparatur war, weißt du, weil der Vater den 4 Wochen vorher hingebracht hat. Und die haben gesagt, okay, die fahren mit dem Porsche zu der Beerdigung, lass mich mal hier raus, fahrt ihr mal vor. Und der Typ sagt, wir warten auf ein Teil. Also der Porsche ist noch nicht fertig. Und der sagt, ja, ist mir egal. Wir warten jetzt schon seit 4 Wochen auf unser Teil und mein Vater ist gestorben und deswegen hat er sich auch nicht gemeldet auf ihre Antwort, dass das Teil noch nicht da ist. Und wir nehmen den jetzt mit. Und dann siehst du, wie die den Porsche so anschieben, weißt du, und versuchen, den die ganze Zeit im Betrieb zu nehmen und schieben den so auf die Straße, aber der fährt halt nicht so, weißt du, weil das Auto halt im Arsch ist. Und die Momente sind schon wirklich sehr witzig. Du hast an einer Stelle auch so ziemlich die traurigste und dramatischste Szene, die ich jemals in einem Wes Anderson Film gesehen habe. Also da passiert etwas ziemlich Krasses. Und eventuell ist das auch der melancholischste Wes Anderson-Film aus seiner Reihe. Du hast ganz viel indische Musik die ganze Zeit laufen im Hintergrund. Du hast einen indischen Score, der aber nicht für den Film geschrieben worden ist, sondern der so aus alten indischen Liedern besteht, die halt die ganze Zeit irgendwie im Zug dudeln und so, wegen dieser Szenen. Du hast ein paar super eingesetzte andere Lieder, die so international sind, also sowas wie zum Beispiel von The Kinks oder diese Champs-Élysées, dieser berühmte französische Song, oh, Champs-Élysées und so, der läuft da.
Ja, das mag er natürlich.
Und das ist halt, der ist ein bisschen anders als seine anderen Filme, weil das ist nicht so ein visuell Überfestmal wie sonst in seinen Filmen. Du hast jetzt nicht die Megastars, die sich laufend die Klinge in die Hand geben. Natürlich taucht hier auch wieder Bill Murray auf und Natalie Portman taucht in einer Szene auf. Und überleg mal, Bill Murray war einen einzigen Drehtag da und Natalie Portman hat 30 Minuten für ihre Szene gebraucht, die in dem Film vorkommt. Und die haben beide gesagt, ja, wenn wir schon in Indien sind, okay, jetzt haben wir hier, nach 30 Minuten habe ich frei und Bill Murray nach einem Tag, dann sind die da geblieben und haben noch irgendwie 2 Wochen oder 10 Tage oder so, hingen die dann noch in Indien rum, also jeder für sich so, und haben noch das Land so ein bisschen erkundet. Angelica Houston spielt noch mit, Irfan Khan, den kennt man definitiv, das ist eine Größe in Indien, das ist der Showmaster aus Slumdog Millionaire, der ist 2020 gestorben, also den kennst du auch international aus wie ein Film. Aber wie, das war's dann schon. Also es ist nicht diese von wegen, ja, wir packen jetzt hier 300 Stars aufs Plakat Wes Anderson Filme, die er heute macht, sondern das ist schon alles sehr minimalistisch und eher klein und persönlich. Und aber so gegen Ende gibt's natürlich wieder so eine phänomenale Wes Anderson Montage, wo es halt so durch den Zug geht, so von Abteil zu Abteil. Und da siehst du dann auch alle Beteiligten, die in dem Film vorkommen, inklusive die, über die nur gesprochen wurde. Das heißt, der eine, der seine schwangere Freundin zu Hause im Krankenhaus hat, du siehst dann die Schauspielerin, die Freundin im Krankenhaus spielt, aber du hast sie vorher noch nie im Film gesehen. Du hast nur halt über sie gehört.
Okay.
Und das ist praktisch ein Zimmer von diesen Zugwaggons und so. Das ist super liebenswürdig gemacht. Also super schön gemacht auf jeden Fall. Nicht liebenswürdig, sondern erstmal Liebe gemacht. Mir fehlt das Wort jetzt, was ich benutzen will.
Ja, ja, ich weiß auch, ich suche es auch.
Und die Szene hat sich übrigens, da hat er sich drei Farben blau als Beispiel genommen, weil auch am Ende gibt es so eine Theatersequenz, wo nochmal alle Leute irgendwie so eine Szene kriegen, weißt du, um sich nochmal so vorzustellen oder was im Theater zum Beispiel für den Applaus sorgt, weißt du. Das hat man nicht nochmal filmisch angeleitet. Und hier hat sich Wes Anderson tatsächlich an Kieślowski orientiert für diese Zugmontage. Und am Ende lässt sich der Film halt echt mit so einem seligen Grinsen. Weil der ist wirklich schön. Aber es ist auch nicht sein bester, muss ich an der Stelle sagen. Also es ist nicht mein Liebster. Und der wird auch von vielen Leuten so auch als sein Schwächster bezeichnet. Und
okay. Ich
muss sagen, mir gefällt er jetzt besser nach einer erneuten Sichtung. Weil als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, war ich auch auf jeden Fall unterwältigt. Da konnte ich mit dem Film nicht ganz so viel anfangen. Ich fand ihn immer noch irgendwie cool und nett und interessant und verschroben. Aber jetzt so nach der erneuten Sichtung bin ich da ein bisschen offener rangegangen und muss sagen, gefiel mir wesentlich besser als nach dem ersten Mal.
Du sagst also auch, der wäre jetzt so der emotionalste mit, ne? Oder nicht?
Naja, so der persönlichste, nicht? Ja, emotional schon, ja genau. Es ist nicht so ein Schaulaufen, weißt du, wo du sagst, so ja, das ist geil, das ist ein cooles Gemälde, sondern der wirkt halt irgendwie herzlicher.
Ja, genau, liegt es ja daran, dass er jetzt durch seine Art, wie er jetzt die Filme macht und so, ne, so perfekt inszeniert und symmetrisch und immer glatt und so, natürlich immer eine Distanz schafft durch dieses Surreale und Perfekte. Und dass da noch ein bisschen natürlicher war und so, ne, dass du sagst, oh, das kommt dir näher an dich selbst ran, ne?
Das ist gar kein schlechter Vergleich, ja. Das kann man schon so formulieren.
Weil ich habe immer gesehen und dachte, oh, wie gemütlich, dieses Schauspieler, der Look, so was man ein bisschen gesehen hat im Trailer und so, das im Zug und so durch Indien fahren und so, da habe ich richtig Bock mitzufahren und so, ne? So, und ich habe den trotzdem nicht gesehen, weil ich schon gehört habe, dass der melancholisch war. War es nicht auch da, kurz danach, wo Owen Wilson das erst hatte mit seinen Depressionen und Selbstmord und so?
Das war tatsächlich ein Tag, nachdem der Film seine Weltpremiere gefeiert hat. An dem nächsten Tag hat er einen Suizidversuch unternommen, genau. Und dann ist er halt in so ein tiefes Loch erstmal gefallen. Das war echt direkt nach dem Film.
Ja, krass, gut. Das verbindet man auch damit. Und das macht es natürlich schlimmer damit im Film und überhaupt, was da los ist. Dann hat man auch keinen Bock, den zu sehen.
Ja, irgendwie ist das auch der schwerste, irgendwie, wenn du es so formulieren willst, wenn man das überhaupt über einen Wes Anderson-Film sagen kann, dass er schwer ist. Aber es wirkt jetzt. Das wird dem Film nicht gerecht, wenn ich das sage, weil du wirst trotzdem ein gutes Gefühl haben, während du den Film guckst. Weißt du, okay. Es macht trotzdem Spaß. Was du gerade sagst, so in diesen Zug mit einsteigen und diesen komischen drei Brüdern folgen, die ganze Zeit mit dem gleichen Anzug rumrennen und viel zu gut gekleidet sind, dafür, dass sie in Indien durch die Gegend fahren und so. Und das ist einfach verschoben, aber sympathisch.
Welcher ist denn dein Lieblingsfilm, Guess?
Von ihm?
Von ihm.
Ja. Moonrise Kingdom.
Das ist bestimmt. Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Mit Bruce Willis, der und Edward Norton mit diesem Camp, ne?
Ja, das ist mein Liebster.
Ah, okay, der ist ja noch so ein bisschen vorher, bevor es so ganz extrem wurde mit Grand Boss.
Das ist so der Letzte.
Budapest Hotel und.
Ja, genau. Ich fand, das war der Letzte, der noch so ein bisschen. Aber das war natürlich auch schon starmäßig und besetzungsmäßig war das auch schon mal. Da hat er richtig aufgefahren. So. Also, das ging schon in die Richtung, aber die Handlung und die Story und die Charaktere hatten immer noch Herz. Aber. Weißt du, so bei, wie hieß denn der letzte?
Asteroid City.
Mit der Zeitung. Nee, ja gut, Asteroid City, aber die davor meine ich.
Ja, fällt mir gar nicht an.
Der mit den Schwarz-Weiß-Sequenzen.
French Dispatch.
Ach, gleichzeitig, ja siehst du. Ja, French Dispatch zum Beispiel war so ein Ding, so, das sind alles Filme, die guckst du natürlich gerne an, aber irgendwie so unterm Strich denkst du so, da fehlt so ein bisschen das Gefühl und das Herz. Und Moonrise Kingdom hat halt Herz, obwohl er diese krasse Besetzung hat. Aber ich mag seine alten Filme tatsächlich mehr. Rushmore habe ich zum ersten Mal gesehen in diesem Jahr. Er hat von mir sofort 10 Punkte gekriegt. Der kommt gleich nach Moonrise Kingdom.
Den habe ich zum Beispiel gesehen. Ja.
Das sind mir meine beiden Liebsten, Alter. Der Film ist so gut. Unfassbar. Auch hier nochmal danke. Das war Olli, glaube ich, der den als Auftragsfilm in den Ring geworfen hat. Und es ist natürlich immer cool, wenn du von Hörern auf so eine Sachen dann gestoßen wird und denkst, Alter, okay, krass. Wer weiß, wann du den gesehen hättest.
Ja.
Cool. 16 Millionen Sachen gekostet. Naja. 16 Millionen gekostet, 35 Millionen eingespielt. So viel zu The Darjeeling Limited und im September 1922 jetzt spreche ich mal richtig aus. Ich weiß, dass Lee gerade böse guckt. Yoshimitsu. von Mr. Yoshimitsu im September 22 reingeworfen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du bist uns immer noch nicht sauer, dass du wie Brandon Fraser aussieht und dein Fitnessstudio gekündigt hast. Dafür kriegst du eine geile Rezension von mir. Jetzt haben wir auch so einen klassischen 90-Minüter. Geht 91 Minuten. Wie früher. Oh, nicht wie heute, sexy. Diese 3 Stunden Schinken. Und hast du noch Fragen oder soll ich die Punkte nennen?
Nee, sag die Punkte.
IMDb 7,2. Metascore 67. Kann mir vorstellen, dass die anderen Wes Anderson-Filme mehr haben. Letterboxd 3,8 wiederum. Hier dann ein paar Fans.
Krass. Ah ja, du bist bei 7,5, sag ich.
Na, jetzt triffst du einen Schwarzer. 7,5 ja? Ist schön. Korrekt.
Cool.
Sehr gut, Alessandro.
Läuft.
Nuller Runde.
Läuft.
Oh, er macht's nochmal spannend.
Null. Ja, wie steht's denn?
Er macht's nochmal spannend. Na, jetzt steht's 1-1. Also, dadurch, dass du jetzt die Nuller Runde gemacht hast. Nee, Quatsch. Nein. Ach, nee, 1,5:1 steht's.
Für? Warte mal, du hast zuerst 1,5 gesagt?
Ich habe 1. Und du hast 1,5 Endstand. Okay. Und ich muss aber noch einmal raten. Insofern gucken wir mal.
Also.
Ist knapp.
Ja, ich glaube, das kriegst du hin. So, dritter Film. Der Film heißt Pin. Aus dem Jahre. Nicht aus den 90ern auf jeden Fall. Diesmal. Aber fast.
Okay.
Fast. 1988.
Ist das, 98 das Sequel von Tan?
Was ist denn Tan nochmal? Wegen Tan, Pin und Tan, oh mein Gott, wie gut, Alter, sehr gut.
Kannst du bitte die Sirene nochmal drücken? Drück die Sirene, der war super. Ich feiere mich selbst. Der Sequel von Tan.
Nee, das war echt
nee gut, Mann, der war nicht gut, das war ziemlich scheiße.
An viel gedacht, ne? Ich hätte da, aber das hatte ich nicht im Kopf. Ich habe eine andere Theorie. Nee,
bist du
aber
drauf gekommen, gleich. Hat nicht lange gedauert,
ja,
bis du
aber ich meine jetzt, als ich allgemein den Film geguckt habe, wofür das steht, der Name.
Ach so.
Wisst ihr? Ja. Jetzt ohne deinen Erzähler, Dings der Bubs da. Alora. Wie können wir das machen? Wir haben 2 Kinder, Geschwister, Junge und Mädchen, die, dessen Vater oder deren Vater ein Arzt ist. Ein Hausarzt. Dieser Typ hat eine Puppe bei sich in dem im Praxiszimmer stehen, sitzen, die wirklich so eine menschennahgetreue Puppe ist, ne? Groß, alles ist anatomisch so, wie es bei Menschen sein soll, nur halt keine Haut. Also so durchsichtig, die Muskeln sieht man, so muss ich dir vorstellen und so, ne? Augen, alles da, aber es ist so eine Puppe halt. Die benutzt er, um auch mit Erwachsenen, aber hauptsächlich mit Kindern zu sprechen und dann zu fragen, wie es denn geht, weißt du, so als was die haben oder auch Sachen zu erklären, die schwieriger sind, was passiert und so weiter. Und was er aber kann, was es halt so besonders macht, er ist Bauchredner. Er kann also so tun, als würde die Puppe zu den Kindern sprechen. Und diese benutzt er auch immer, wenn er seinen Kindern was erklären will. Wie zum Beispiel, wenn er mitbekommt, dass seine Kinder sich auf einmal sind in sein Zimmer eingebrochen, haben da irgendwie so ein bisschen so ein Magazin und gucken sich da komische Menschen an und denken, okay, jetzt interessieren sie sich ein bisschen für Sex. Dann erklärt er den beiden über die Puppe, indem er über sie Bauch rednet. Er steht hinten an der Tür, die dazwischen und gucken zur Puppe in eine andere Richtung und er redet halt dann darüber. So, und die Kinder glauben dann halt, die Puppe spricht wirklich mit denen, mit seiner erhöhten Stimme dann. Wie das so Bauchredner da meist ist und so, dass er ein bisschen höher ist dann auch, spricht zu denen und sagt denen so, ja, und erzählt halt so das Sexding und so, ne, will Geschlechtsteil, und dann nimmt man das Handtuch von meinem Schoß. Und darunter ist nämlich auch noch anatomisch korrekt und so, weißt du. Das Mädchen lacht sich tot, der Junge ist halt so ein bisschen immer so, ja, findet er ein bisschen komisch alles. Egal. Auf jeden Fall. Ja, zu Recht. Der Vater, also der Arzt, wird gespielt von Terry O'Quinn. Kennen wir
Lost
alle
Fans, Kenny.
Mindestens aus Lost. Wie heißt der nochmal da? Alter, warte. Jacob? Jacob, ne?
Nee, oder? Das war nicht Jacob.
Oder war Jacob, der hat. Nee, das waren die Dings, die auf der Erde da die anderen sind, ne? Die heftigen.
Ja, ja.
Er will ja Jacob immer holen. Alter Schwede. Erst war geil. Scheiß drauf.
Lock, oder? Hieß er.
Großer Fan auch. Lock heißt er. Und ich liebe diese, ist ja auch witzig, weil der Name bedeutet ja nicht, was hätte man drauf kommen können. Egal. Ja, ist, liebe ich so. Und der hat ja auch ein Jahr zuvor auch schon einen komischen Vater gespielt. Nämlich bei Stepfather. Geo Quinn. Mhm. Das ist ja dieser Serienkiller, der sich immer eine Familie einnistet und dann der neue Vater ist und dann ermordet. Gab es ja auch mehr Teile, und aber nicht mit ihm hinterher und später ein Remake. Bei dem Remake hat, glaube ich, auch eine mega Weibchen mitgespielt. Amber Hart oder so als Nebendarstellerin damals.
War nicht der Vater, war das nicht der Film, wo der Vater einer von den, der von Nip/Tuck war?
Ja, genau. Der Affe, der so einen Affenfresser hat und so, der so ein bisschen weiter.
Na, sag mal.
Also nicht, So, sie ist mega Kinder. Sehr gut, ja, das war das Remake, ja. Egal. Auf jeden Fall, so passiert das. Warte mal, was kann ich denn jetzt kommen mit dem, genau, der Sohn beobachtet eben, der hätte am liebsten Pin bei sich zu Hause, dass er nach zu Hause kommt. Weil der mag ihn so, das ist quasi sein einziger Freund und so, mit dem er reden kann. Und irgendwann will er in dieses Praxiszimmer gehen alleine, und dann sieht er, wie einer seiner Schwestern oder die da arbeiten von den Mädels, mit der Puppe, die so als Sexspielzeug benutzt. Und mit dieser Puppe dann pennt, quasi, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und okay. Das ist natürlich für ihn voll verstörend auch. Erstmal überhaupt sexuell gesehen und dann noch mit seinem besten Freund gefühlt und dann überhaupt so mit der Puppe da und so. Das ist schon crazy, das ist schon geil, ja. Und das verwirrt ihn natürlich sehr in dem Moment. Und wir sehen die dann.
Alessandro guckt die ganzen sexy älter. Filme hier.
Ja.
Er strippt dies.
Jetzt geht's. Nichts. Ja, das ist so. Und mit seiner Anatomiepuppe will er, wie gesagt, nach Hause holen. Er ist jetzt älter auch. Also die sind jetzt so mehr so schon ältere Teenies, wo die jetzt so selber mit Sex. Die Schwester ist halt voll offen. Die hat auch schon gecheckt. Die guckte nämlich dann, als sie ihnen erzählt wurde, die Schwester guckt sie nach hinten und sieht so, wie der Vater halt wirklich so, man sieht so ganz leicht die Mundbewegung und wie sie bewegt und checkt das so, dass er das ist. Natürlich, ne? Der Bruder aber nicht. Und der ist, bis die auch dann so 16, 17 sind, so Highschool-mäßig, da kommt so ein Zeitsprung, ist der immer noch, da redet der selber mit ihm. Irgendwann kommt der Arzt, der Vater, in die Praxis und hört so, irgendjemand spricht da, mit dieser Puppenstimme halt, mit dieser erhöhten, und da spricht er selber mit sich selbst über Bauchredner sozusagen, mit dieser Puppe. Jedenfalls scheint es so. Vielleicht ist da wirklich was in der Puppe drin, weil die strahlt die ganze Zeit so einen Grusel aus, bewegt sich aber null und so, ne? Und das ist eine coole Atmosphäre, also. Was wir dann sehen, ist, dass er irgendwann auch diese Puppe mitnimmt und dann passieren halt so ein paar Morde. Und es hat alles so ein bisschen diesen Psycho-Flair von Alfred Hitchcock, was gerade auch den Jungen angeht. Ne? Da kann man ja so ein bisschen übertragen, kann man sich denken, worum es geht. Und es ist halt so, Horrorfilm wäre übertrieben. Es sollte ein Horrorfilm so inszeniert werden mehr, aber der Regisseur hatte halt was anderes im Sinn. Es ist schon so ein Psycho-Thriller. Und der nicht ins Kino kam, weil Testpublikum fand den so abscheulich. Die waren aber auch, sagen, sie wären Zufall gewesen, weil die haben was anderes erwartet. Ein Horrorfilm, waren genervt, weil die mussten 2 Stunden warten, bis der Film dann anfing, weil da gab es Probleme und so weiter. Kam hier auch dann überall nur auf Video raus. Aber ich war voll überrascht, Giz. Weil der ist zwar gut, günstig gemacht und alles, ne? Und so ein bisschen, bitte?
Mhm. Also der ist gut, oder was?
Aber hat, ja, der ist wirklich... Der, das ist schon gar nicht so schlecht, diese psychosomatischen Symptome, die da aufweisen, die da passieren und so. Und das alles. Er ist nicht blutig und so, ne, auch wenn man Blut sieht und bla bla, aber er ist wirklich irgendwie gruselig. Und der Junge macht das nicht schlecht. Also den Jungen kennt man so gar nicht. David Hewlett und so, den ein paar Sachen nebenbei. Diese Cynthia Preston war dann halt auch mal Bloody Valentine dann, was es so gab, ne? So als schönes Mädchen, lass mich abschlachten. Bei Scanners und so war sie mal am Start. Sowas halt, ne? So nebenbei. Aber die kennen man auch nicht. Okay. Terry O'Quinn kennt man halt hauptsächlich. Die Mutter ist auch schlimm, weißt du? Sie gehen auch richtig schlimm mit den Kindern eigentlich um. Also ist schon so eine schlechte Beziehung. Und der Bruder schlägt auch mal seine Schwester, als sie noch ganz klein waren, wenn sie halt ihm so schlecht über die Puppe spricht, zum Beispiel Pin und so, ne? In Kanada gedreht, und das, jetzt kommt es nämlich, das war nämlich die ganze Zeit, was ich sagen wollte, basiert auf dem Roman von Andrew Neideman, der auch das Buch geschrieben hat zu
Striptease.
The Devil's Advocate. Der auch das Buch geschrieben hat zu Auftrag des Teufels mal.
Sehr gut, okay.
Ja, witzigerweise. Und ich wusste, dass diese Vorlage auch so ein Buch basiert und so diese Pinnenfiguren. Das ist ein cooler, wirklich kleiner Geheimtipp, ey, Leute. So psychomäßig.
Ich weiß gar nicht, wie ich darauf
komme. Der ist so cringe so ein bisschen. Die Schnauze jetzt.
Wie hatte ich das die ganze Zeit?
Das ist jetzt im Kopf oder was? Ja, du bist auch so im Kopf. Und ich finde ja diese Bauchrinner-Sache finde ich auch voll interessant und so. Und es gab ja viele Filme hier. Joey gab es hier so mit dieser Bauchrinner-Puppe, ne? Da war jetzt zwar kein Bauchrinner, so per se
das,
da.
Das fing schon bei Twilight Zone in den 50ern an. Also das ist ein ganz altes Motiv. Auch damals Schwarz-Weiß-Horrorfilme und so hatten das auch gemacht.
Genau, es gab nämlich auch eine meiner Lieblingsfolgen von Geschichten aus der Gruft und eine der besten Bauchrinner-Szenen ist nämlich aus der Geschichte aus der Gruft. Da ist nämlich unser hier von Police Academy Zed. Wie der immer diese heftige Stimme so, ne? Der Penner Bob eigentlich.
Okay, Goldway, ja.
Ja, der spielt ja einen Bauchredner, der richtig schlecht ist und kennt einen mega guten Bauchredner, so ein Künstler, der aber nicht mehr auftritt, geht dahin, klaut ihm dann seine Puppe und diese Puppe ist aber leer, der kriegt es trotzdem nicht hin. Er dachte, daran wird's liegen. Ist was runtergefallen bei dir? Explodiert?
Nee, die kalte Wasserflasche hat kurz mal.
Ach so, geklappt. Die Wasserflasche.
Ich war auch gerade irritiert.
Und dann geht. Ja, voll gruselig, ein Horror beginnt hier. Und dann geht er zu dem Künstler und sagt, bring dir die Puppe zurück. Und dann stellt sich heraus, dass sein Arm wirklich ein kleiner Mensch ist, seine Hand, seine Faust. Und immer so eine Maske auf hat von der Puppe und dann so spielt. Das ist nämlich sein Bruder. Sie sind nämlich so zusammengewachsen geboren worden. Und dieser Bruder mordet aber immer. Deswegen stillt er ihn eigentlich immer mit Betäubungsmittel still und so. Ne? Und dieser Zed klaut ihn. Das ist ganz crazy, Alter. Und richtig eklig und gruselig. Das ist schon einer der besten, die es gibt. Und diese Bauchrinner-Sachen, ne? Das kennst du und so, ne? Wie das funktioniert und so weiter, dass sie echt so mit dem Gaumen und dem Kehlkopf echt kontrollieren können und diese Laute machen. Ja, und dass sie echt so Kieferlaute sind, dieses A, E, O, U, L, L. Du kannst das, ne? Du kannst das wahrscheinlich selbst.
Ja, ich kann gedacht. Das gut.
Dann, die anderen machen sie halt, ne, bla, bla, bla. Und dann Konsonanten, die nicht existieren, ne, so ein B ersetzt man durch ein D, was sich so ähnlich anhört. Und dadurch, dass man die Sätze spricht und dann so hochtönig, verschleiert man das so ein bisschen. Und weil man das schon perfekt zu Sätze gebildet hat, baut das Gehirn dann von dem Zuhörer das selber so ein bisschen zusammen und so wird halt getrickst. Also das ist schon echt gut gemacht. Und so, weil diese Kunst gibt's ja schon so lange. In der Bibel wurde ja schon benannt und so, ne? Und Künstler liefen schon rum im 19. Jahrhundert und so, dann wirklich so richtig showmäßig. Ventriloquist heißt das dann, Bauchredner. Ventriloquist.
In der Obwohl Bibel kam Bauchredner vor?
Ja, ich weiß ja auch nicht wo. Habe ich nur nachgelesen.
Okay.
Keine Ahnung. Ich habe die Bibel schon nicht mehr gelesen. Du? Ja, ist auch nicht. Wahrscheinlich war es Jesus selbst, der so Quatsch erzählt und so. Ne? So. Also.
Das war doch Blasphemie hier.
Das ist der Film. Ja, das ist auch Blasphemie des Todes. Okay. Und, der bockt. Der bockt voll. Ne? Wie gesagt, so ein günstiges Ding und so, aber volle Psychothriller. Da verdrängte Sexualität irgendwie drin, alles so, deswegen auch so dieses Psycho-Ding da drin, ne, Norman Bates, er sieht auch so ein bisschen so von dem Style aus, so schon, ja, hat die ganze Zeit mit dem Sex-Ding von der Schwester, auch wenn sie beschützen und so, ist alles so, und ist aber kurz knackig, 98 Minuten, ist noch kürzer, als man so denkt, ja. Passiert nicht viel sozusagen, ne, also man soll jetzt nicht so einen Slasher-Horror erwarten oder so, das nicht, aber ich war positiv überrascht, muss ich sagen. See. Und Pin habe ich gedacht wegen Pinocchio. Weißt du, so ein bisschen.
Nicht schlecht.
So Abkürzung irgendwie, wirklich. Ne? Ja.
Auf jeden Fall, guter.
Vielleicht auch wegen dem Penis.
Assoziation.
Stechen kann.
Ja. Penis.
Und nicht wegen Tan und der Pinum. Auch gut, ey.
Wäre aber ein cooler Name für das Sequel, oder?
Ja, richtig. Überleg mal jetzt. Tan.
Fortsetzung von Pin. Okay.
Ja, scheiße. Ja, das ist der. Ach ja, du willst ja nur
ich
mal
nicht wieder über meine eigenen Witze lachen. Aber wenn sie lustig sind,
ja,
sind sie lustig.
Was? Ja, das ist so lustig. So, jetzt gucke ich mal gerade, wo ich die Dinge habe. Also, 6,5 IMDb, echt gut, muss ich sagen. Letterboxd 3,4, echt gut, muss ich sagen. Haben jetzt nur 7.800 gesehen bei Letterboxd, aber ja. Und Metascore gibt's nicht. Was schätzt du bei mir?
Nicht schwach.
Also ich mag ihn durch diese Besonderheit so ein bisschen. Ist jetzt nicht wow, aber er ist so ein bisschen besonders eben auf seine Art, deswegen.
Mir steht schon wieder durch den Kopf. Ist das jetzt der Hakan Alessandro oder ist das der normale Alessandro?
Wieder dazwischen, würde ich sagen. Ich würde immer dazwischen.
Dann sage ich wieder, allem. Okay, ist sag wieder 7,5.
Richtig.
Echt, ja? Okay, wie geil ist das? Ja.
Ich also, echt so 7 ist gut, aber weil er noch, okay, weil er so besonders ist, gebe ich noch ein bisschen mehr, aber jetzt insgesamt so toll ist jetzt, ich gucke dir nochmal auch wieder so ein Ding, ne? Aber, ja. Weil ich das echt nicht erwartet habe, so, ne? Ich dachte, jetzt gucke ich sowas mega, also, überhaupt so sinnlos freies, wo gar keiner sich Gedanken zu gemacht hat. Hinterher sehe ich dann, okay, das basiert wenigstens auf dem Buch, der auch hier im Auftrag des Teufels geschrieben hat, ne? Was ja auch jetzt kein schlechtes Ding ist und so, von der Idee her und alles. Hat mir gefallen und so, dann auch so die Symbolik drin und das alles.
Schön. Hast auf jeden Fall heute eine sehr gute Mischung gebracht mit den drei Filmen.
Ja, Dito. Hat mir gefallen.
Schön. Ja. Und hat dir die Episode auch gefallen? Oder nur der Film?
Ja. Die hat mir sehr gefallen, diese Episode hier heute. Das war so schön mit dir, Gess. Unglaublich toll.
Mir hat sie auch sehr gut gefallen. Really? Das hast du sehr gut gemacht hier. Darfst wiederkommen.
Juhu.
Ja, ich hoffe, die ist nicht allzu peinlich berührt, aber hast ihn sehr ordentlich vertreten. Ich denke mal, haben wir ihn einigermaßen unterhaltsam Podcast wieder hingelegt. Hoffen wir mal. Und ja, falls der Podcast scheiße war und nicht unterhaltsam, so, deswegen habe ich zumindest zwei Lose hier gebracht, weißt du, damit man sagen kann, na gut, haben wir zumindest zwei Supporter glücklich gestellt, die können sich da nicht allzu krass beschweren. Was wolltest du sagen?
Dass es egal ist wegen Punkte und so. Es geht um die Filme.
Aber gutes Stichwort, ich habe gewonnen. 1:1,5. Insofern schaffe ich vielleicht diese zwei Punkte, die ich jetzt gemacht habe, ins Ziel zu bringen. Aber ich glaube, ich fürchte, es sind noch ein paar Folgen, die ich mit Lee aufnehmen muss. Also dann geht's wahrscheinlich wieder bergab.
Ja, du musst ja noch ein, zwei Folgen erzwingen mit mir, dass du dann wirklich gewinnst.
Sagen, ja, stimmt.
Oh, ich kann zu dem Zeitpunkt nicht, Lee, ich kann zu dem Zeitpunkt nicht. Und ach, Lee, du kannst da nicht. Und dann mache ich nochmal mit Alessandro und dann fertig und so. Und dann,
ja, warte, lass mich überlegen. Lass mich überlegen, wie ich meinen Griechenlandurlaub hier verlängere und einfach hier mein Hotel verlängere, alles noch drauf bezahle und auf meine Jobs verzichte in Berlin. Nur damit ich das Punkteraten eventuell gewinnen kann. Also es ist auf jeden Fall eine gute Prio. Das kann man machen.
Man muss Opfer bringen.
Ja, man muss auch Opfer bringen, hast du recht. Aber vielleicht mache ich das doch nicht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es war uns wieder eine sehr helle Freude, hier euch zu bespaßen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Danke, Alessandro, dass du eingesprungen bist, dass du hier warst. Und ich werde nochmal erwähnen, wie beim letzten Mal, falls ihr es nicht gehört habt, die erste Episode, die wir beide aufgenommen haben. Wir haben hier so eine leichte Zeitversetzung von 2-3 Sekunden. Deswegen fallen wir uns ab und zu ins Wort und quatschen mal dazwischen, ohne dass der andere das mitkriegt oder so. Also deswegen fehlt hier so ein bisschen die Koordination, wie normalerweise, wenn wir aus Berlin senden. Also das ist jetzt, diejenigen, die jetzt zum ersten Mal hier einschalten, das ist normalerweise nicht ganz so chaotisch, was die Konversation angeht. Das ist jetzt tatsächlich wegen der Distanz. Aber gut.
Wie Sprache hast du das eingeballert?
Ja, ich baller alles rein. Ich bin international. Mr. International. Hast du noch was zu sagen, Alessandro? Willst du deinen Podcast-Partner grüßen? Und nochmal hinweisen, was in der nächsten Quatschen über Filme-Folge dran kommt.
Na, gerne. Ich weiß gar nicht, was in der nächsten Folge kommt. Wir müssen das noch entscheiden. In der letzten war auf jeden Fall, gab es Deer Hunter von Michael Cimino und Der Exorzist von William Friedkin, der letztens draufgegangen ist. Zieht euch das rein auf YouTube, WQF. Und bei mir Cinema Volante gibt es bestimmt auch vieles davon, so einfach reingucken, es gibt auch so ohne Ende. Bei mir gucken auf der Webseite bitte vorbeischauen, www.cinemavolante.de. Da kann man auch gucken, was ich alles gemacht habe, kann man suchen und sieht man so wirklich so eine kleine Videothek. Da sind die ganzen Poster aufgelistet mit dem direkten Link auch zu den Podcasts, Videos und so weiter. Kann auch mal ein bisschen stöbern, einfach hat man eine bessere Übersicht, als wenn man jetzt bei YouTube da rumballert oder so.
Sehr gut. Und wir müssen auf YouTube, für alles andere müssen wir unbedingt die 5000 Abonnenten voll machen dieses Jahr. Also,
ja, bitte.
Ist jetzt September. 5000 Abonnenten muss auf jeden Fall muss gehen. Schien gibt alles. Die haben 180 bei YouTube, voll die. Wir sind voll die Influencer da. Ja, kriegen gut. Bestimmt da, kriegen ist bestimmt ja hin, dass jemand 5000 Abos hat. Nee, ich kann dir vielleicht mal kaufen aus dem Darjeeling Limited Zug. Da verkauft jemand bestimmt 5000 Abos.
Ich hab auch gerade daran gedacht, genau gleich Scheiß hab ich gedacht.
Das ist okay. Gut, okay. Ja,
cool.
Ja, so politisch korrekt werden wir uns dann verabschieden und bedanken euch. Danke auch an alle Supporter. Schönen Gruß und wir hören uns Freitag. Ciao.
Bewegt Bild-Banausen.